Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lien.
So, Ausgabe Nummer 59, Ewald. Guten Morgen. Wie bist du drauf? Ich habe gesehen, schön Bulletproof Coffee erstmal zum Wachwerden oder was soll das?
Also erstmal, wie oft muss ich dir noch erklären, dass es dabei nicht ums Wachwerden geht, sondern um die Ernährung des Körpers, um die Ernährung des Gehirns. Direkt Middle Chain Triglycerides.
Habe ich heute Morgen auch schon genommen, aber ich glaube, ich sollte dann die 6 Nutella-Brote weglassen, oder?
Das wäre unter Umständen eine Idee, weil erstens Nutella und zweitens so früh was essen, das ist halt das Problem. Du wirst nicht wach, sondern du wirst müde. Du wirst mit deiner Gier getrieben, dir wieder was zuzuführen, weil du wieder irgendwelche Dinge kompensieren musst, weil du nicht glücklich bist. Also musst du 17 Nutella, alleine in Deutschland Nutella, das macht deinen Körper kaputt. Merkst du das eigentlich gar nicht mit dem Zucker? So, und dann hast du ganz kurzfristig, hast ein paar Glückshormone und nach 50 Jahren merkst du nicht, dass du danach komplett in den Keller rauschst, wie ich an der Qualität deiner Einlassungen jetzt schon wieder feststellen muss. Während ich hier sitze, bin wach ohne Nutella und habe den Bulletproof-Kaffee getrunken und kann messerscharf analysieren. So, jetzt kommst du.
Ich wollte dich einfach nur ein bisschen provozieren. Ich esse natürlich kein Nutella, aber ab und zu schon.
Du isst kein Nutella, mein Gott, das ist ja.
Also ich esse es gerne, ehrlich gesagt. Und ich bin nicht alleine auf der Welt, der das gerne isst. Wenn ich an das Interview mit Max Kruse denke, wo er irgendwie sich dazu mal geäußert hat. Und man kann trotzdem fit sein. Siehst du ja bei Max Kruse, ne? Was war am Wochenende? Ne? Schönes Tor gemacht.
Du meinst, wenn man am zweiten Pfosten den Ball über die Linie drückt, dann ist man fit? Das ist natürlich wieder ein fundamentaler Irrtum deiner Art, den Sport zu beurteilen.
Ist die Fußballwelt eigentlich verrückt geworden? Ich habe am Wochenende hier und da was verfolgt. Man United zu Hause 1-6 gegen Tottenham. Dann kleine Anekdote. Ich komme nach Hause am Sonntag aus München. Bei Bayern steht es 2-2, als ich aus dem Flieger aussteige. Ich denke, eigentlich macht man das ja nicht im Taxi mit Handy Fernsehen gucken, beziehungsweise Sky Go gucken. Aber das hat mich dann natürlich schon interessiert. Guck mir dieses Ding also an, das 3-2 fällt. Ich denke, okay, komm, mach aus, sei höflich, respektiere den Taxifahrer, sprich noch ein bisschen mit ihm. Mach das Ding also aus, weil ist ja eh klar, geht 3-2 aus, komm nach Hause, guck nochmal nach. Wie jetzt 4-3. Du als absoluter Experte, bitte erkläre mir, was ist los im Weltfußball?
Also zunächst mal, vielleicht schaffst du es ja bei der 60. Ausgabe, jemandem auch mal deinen Gruß zu erwidern, weil du hast mich vor 5 Minuten begrüßt und fängst direkt an. Machst du das auch, wenn du auf der Straße jemanden triffst? Hallo, guten Tag. Im Übrigen wollte ich mal, das zieht sich jetzt durch sämtliche Sendungen, dass du es nicht schaffst, dem Gegner, wenn du jemanden begrüßt hast, dann reicht dir das für den Rest des Tages. Dann muss der andere nicht auch Hallo sagen. Aber ist ja egal.
Also, weißt du was, Ewald, ich komme doch sonst überhaupt nicht zum Wort. Lass mich doch wenigstens mal 30 Sekunden ein bisschen was erzählen, weil ich weiß, die anderen 48 Minuten redest du eh am Stück.
Das stimmt gar nicht, das stimmt nicht. Auf jeden Fall wünsche ich dir auch einen schönen guten Morgen. Ob du mich jetzt verstehst oder nicht. So, das, was du da gerade erzählt hast, das ist natürlich richtig. Wir haben, das wird noch im Laufe der Sendung thematisiert werden, eine Reihe von merkwürdigen Ergebnissen an diesem Wochenende über das normale Maß hinaus. Wir reden ja die ganze Zeit schon über Dinge, können wir gleich auch nochmal machen, dass Heimvorteile für viele Mannschaften in dieser Lockdown oder in der Geisterspielzeit gar nicht mehr so viel zählen, aber das war natürlich jetzt auch schon wieder ein Highlight bei Bayern, wo du denkst, naja, du hast völlig recht, ich habe auch nur die letzte halbe Stunde so gesehen. Ich denke, okay, die führen 2-0, dann ist es ja gut, dann muss ja gut sein. Auf einmal siehst du, wie das Spiel kippt, wie Hertha, auch Luke Bacchio wieder, der damals in Düsseldorf ja schon sie vor Probleme gestellt hat, wie die plötzlich aufkommen. Und auf einmal steht es 2-2, dann denkst du, da ist alles klar. Aber das war also wirklich der Einzige, der richtig verrückt geworden ist, das ist Bruno. Bruno, der draußen, es fällt dann das 3-3 sogar in der 88. Minute und du denkst ja, jetzt ist ja gut. Aber gut. Dann hat Mittelstädt gemeint, er müsste sich eine halbe Stunde lang an den Arm von Lewandowski klemmen, was natürlich unweigerlich auch zu einem berechtigten Elfmeter führte, denke ich mal. Das ist sehr, sehr schade, weil Hertha hätte, glaube ich, dann diesen Punkt auch verdient gehabt. Aber gut.
So, wenn du schon mit Bruno Fuchsteufelswild ungefähr in diesem Sinne anfängst, ich glaube, der ist auch nicht so ganz glücklich, wie insgesamt das Transfergeschäft von Hertha gelaufen ist. Also sie haben ja viel gemacht, haben viel geholt, aber ich glaube, er hatte auch noch ganz andere Ideen und hat viel Zeit investiert. Wie hast du jetzt eigentlich so den von uns ja doch recht aufgemotzten Deadline Day verfolgt? Gar nicht?
Gar nicht. Also nach 40 Jahren Profifußball muss ich jetzt nicht den letzten Tag noch verfolgen, wer wechselt jetzt wohin. Das sitze ich aus und schaue mir am nächsten Tag an, wer ist denn jetzt noch irgendwo hingewechselt. Und da sind mir natürlich schon ein paar Sachen aufgefallen. Ich meine, du erzählst das jetzt, ich habe es auch gehört, dass bei Hertha, glaube ich, Last-Minute-Transfers nicht funktioniert haben. Kann man das so sagen?
Absolut. Also ich glaube, sie wollten ja unter anderem Grujic auch noch haben. Ne? Das hat nicht funktioniert. Der war auch bei Werder wiederum im Gespräch. Dann hat Bruno gleich mit einer ganzen Reihe von Leuten auch intensiv gesprochen. Auch Götze hätten sie ja wohl gerne gehabt. Also er zumindest. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie alle im Verein waren. Gut, das vielleicht gleich noch mal ein bisschen im Roundup. Mich würde jetzt erstmal interessieren, auch wenn du das jetzt nicht so verfolgt hast, hast du in der Erinnerung irgendwas, was dir als Trainer irgendwann so in diesem letzten Tag passiert ist, wo du irgendwie gebetet hast, so Gott, hoffentlich kommt der noch, ich brauche den. Und dann ist es was geworden oder auch nicht?
Ich kann mich an eine Situation erinnern, ich glaube sogar bei St. Pauli, da wollten wir irgendjemanden von Fortuna Düsseldorf holen. Und am letzten Tag, und das hat sich gezogen, und am Ende ist es daran gescheitert, dass irgendein Fax rechtzeitig geschickt worden ist von der Düsseldorfer Geschäftsstelle, und dann konntest du das Ding
Wie, das vergessen. Ist bei euch auch passiert? Das ist doch eigentlich Choupo-Motings-Klassiker sozusagen, dass das Faxgerät nicht funktioniert hat in Köln.
Ja, ich weiß nicht, ob das Faxgerät nicht funktioniert hat oder ob jemand bewusst das boykottiert hat. Das erinnere ich jetzt nicht mehr so genau. Aber es ist generell schon ein bisschen seltsam, dass man jedes Mal am letzten Tag einer monatelang dauernden Transferperiode plötzlich noch eine Reihe von Transfers tätigt. Also als Trainer und auch als sportlich Verantwortlicher weiß doch jeder, dass... Und da arbeitet man auch darauf hin, dass es natürlich Sinn macht, seinen Kader zusammen zu haben, wenn man mit dem Training beginnt, weil du dann eine viel größere Chance hast, die Mannschaft einzuspielen, dass die Leute sich kennenlernen, dass man auch auf dem gleichen Fitnessstand ist, auf dem gleichen taktischen Stand, je nach was man so trainiert hat. Und ich meine, dass es irgendwelche Nottransfers immer mal gibt, weil sich vielleicht Leute noch mal verletzt haben oder weil du einen schlechten Start hattest und willst es vielleicht noch mal korrigieren, keine Ahnung, und vielleicht schon nach ein paar Spielen unter Druck stehst. Das mag alles sein, aber ich weiß nicht, ob diese Last-Minute-Transfers jetzt alle damit was zu tun haben, sondern ich weiß es auch nicht. Vielleicht sitzt man es auch aus und wartet, dass ein Preis fällt. So am letzten Tag sagt man vielleicht, naja, ich nehme noch den dazu für diesen und jenen Preis, aber nicht für den. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein bisschen seltsam, und für die sportlich Verantwortlichen, vor allen Dingen für die Trainer, ist es natürlich dann meistens eine schwierige Situation, dann mittendrin irgendwie noch Leute zu integrieren. Vor allen Dingen dann, wenn sie jetzt gerade vertragsfrei waren oder wenn sie gar nicht gespielt haben. Aber gut.
Also was heißt früher? Eigentlich war es ja in den letzten Jahren immer so, also ich habe England immer relativ konzentriert dann verfolgt, da ist immer unheimlich viel passiert. Da war es diesmal zum Beispiel relativ ruhig, und bei uns in Deutschland habe ich das Gefühl gehabt, diesmal war es viel schlimmer und viele hatten Panik, auch wenn man noch sieht, was bei Bayern auf dem letzten Drücker noch passiert ist. Die hatten ja wohl auch ganz andere Vorstellungen als das, was letztendlich dabei rumgekommen ist. Kannst du das alles nachvollziehen bei Bayern? Also beispielsweise, dass sie so ein Choupo-Moting dann noch holen, obwohl sie ja eigentlich auch ein paar ganz gute Jungs noch in der Hinterhand gehabt hätten, die wahrscheinlich so richtig viel schlechter sind. Zirksee also, zum Beispiel. Ja.
Richtig. Also einerseits müsste man vielleicht diese Corona-Zeit berücksichtigen, die sicherlich, deswegen ist ja auch diese Transferperiode verlängert worden, weil man eben nicht weiß, was passiert denn jetzt eigentlich. Die Saison fängt viel später an. Was ist mit Zuschauern? Ist es irgendwie absehbar, dass die irgendwann mal wiederkommen? Wie sieht es dann finanziell aus? Da kann ich mir noch was erlauben, kann ich's nicht. All diese Fragen sind ja auch der Hintergrund gewesen, warum man es rausgezögert hat. Und dann muss man am Ende plötzlich trotzdem am letzten Tag noch Entscheidungen treffen oder in den letzten Tagen, obwohl man immer noch nicht so hundertprozentig weiß, läuft das denn alles? Da haben wir gleich auch noch ein schönes Beispiel. Also das muss man sicherlich berücksichtigen. Bei Bayern fällt mir so ein bisschen auf, und das irritiert mich so ein bisschen, dass sie eine ganze Reihe von jungen Spielern jetzt offensichtlich abgeben, wo ich gedacht habe, Mensch, Bayern, jetzt nach langen Jahren setzen sie auch mal auf ganz junge Leute, die gut ausgebildet sind, teilweise sogar bei ihnen selbst. Und wenn du im letzten Jahr gesehen hast, als sie reingekommen sind, klar, da war schon fast alles entschieden, aber sie haben gute Leistungen gebracht, auch jetzt zu Beginn der Saison oder bei den Champions League-Geschichten hat immer mal was aufgeglitzert. Und jetzt, also ein Choupo-Moting statt Sirkzee zu holen, Sirkzee ist für mich ein hochinteressanter Mann, aber vielleicht wissen Sie mehr, der Singh, der nach Nürnberg schon ausgeliehen ist, gut, sie haben da einen anderen jungen Mann, der jetzt offensichtlich bleibt und der auch auf dem Flügel da spielen kann. Dann sehe ich den Fein. Okay, vielleicht wäre er geblieben, wenn Martinez gegangen wäre. Aber es ist natürlich schon auffällig, dass dann plötzlich eine Reihe von Leuten weggehen. Aber Bayern hat natürlich auch gute Erfolge vor langen Jahren schon damit erzielt, diese Leute nicht einfach nur wegzugeben, sondern sie auszuleihen. Wobei bei Fein zum Beispiel, dem ich eigentlich eine große Zukunft prognostiziere, hat ja Eindhoven auch eine Kaufoption. Das heißt, den könnten sie verlieren. Also Spieler auszuleihen, das hat man selbst mit Philipp Lahm gemacht, das hat man mit Markus Babbel gemacht, das hat man mit Hummels gemacht, der sich dann aber festgespielt hat. Also das ist auch eine gute Methode, Leute zum Einsatz zu bringen, die bei dir selber vielleicht nicht so viele Einsatzmöglichkeiten haben, aber es fällt schon ein bisschen auf.
Schon klar, aber das, was du sagst, also jetzt ohne das despektierlich zu meinen, aber wenn es jetzt meinetwegen gegen Arminia Bielefeld geht, also einen deiner Herzensvereine, warum soll jetzt der Adrian Fein nicht bei den Bayern im Mittelfeld spielen können? Was spricht dagegen?
Höre ich da gerade eine offene Minderbewertung meines ehemaligen Heimatvereins Arminia Bielefeld raus? Also
überhaupt
gegen Bielefeld
nicht.
Nein, ist klar. Ja, aber wieso sagst du dann gegen Arminia
Bielefeld? Zum Beispiel, habe ich gesagt.
Nein, ist klar. Ja. Warum? Der kann auch gegen Dortmund im Mittelfeld spielen und gegen wen auch immer. Also ich glaube, dass ein Spieler, der eine gute Basis hat, und die meisten dieser jungen Spieler haben eine gute Basis, können in einer funktionierenden Mannschaft immer punktuell Top-Leistungen bringen. Ich glaube nicht, dass ein Fein da irgendwelche Probleme hätte, in so einer Mannschaft dann seine Qualitäten einzubringen.
Vielleicht ist es letztendlich ein Abwägen, vielleicht würde er bei den Bayern, keine Ahnung, 5 bis 10 Spiele machen können, wenn überhaupt, und in Eindhoven kann er dann halt vielleicht 20 machen oder vielleicht sogar Stamm werden, keine Ahnung, wie die da besetzt sind auf der 6. Das ist wahrscheinlich die Überlegung dann, oder?
Ja, ist durchaus möglich. Also ich kenne jetzt seine vertragliche Situation nicht so genau, aber naja, interessant auch, ich meine, Perisic hat den Bayern wahnsinnig geholfen. Und jetzt holen sie Douglas Costa zurück. Das hat mich sowieso seinerzeit gewundert, weil er in der Zeit von Bayern wirklich einer der stärksten Außenstürmer
war. Na, aber nur in der ersten Saison eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, ne? Die zweite war da nicht mehr so gut. Dann gab es ja auch schön Feuer von Hoeneß. Das holt ihn jetzt natürlich auch wieder ein, so ein Zitat, dass er auch charakterlich nicht gepasst hätte. Sowas holt er dann immer wieder ein, wenn man ihn dann zurückholt. Also da war ich ehrlich gesagt, die anderen Transfers kann man gut nachvollziehen, obwohl ich Rocker zum Beispiel überhaupt nicht kenne. Weißt du da mehr?
Nein.
Also ich meine, der spielt auch Jahre in der Primera Division und wenn er nicht bei den ganz großen Clubs gelandet ist bis dahin, wundere ich mich dann schon ein bisschen. So gepennt haben werden die ja auch nicht, nehme ich mal an.
Ja, ja, aber gut, das sind, es sind heute sehr, sehr viele sehr gute Spieler und man muss den Leuten auch ein bisschen Zeit geben. Denk mal an Hernandez, wo auch alle gesagt haben, was zeigt denn der da? Ich meine, der kam aus einer ganz schweren Verletzung und war lange, lange verletzt. Und jetzt zeigt er, dass er ein absoluter Topmann auf Linksback ist und ein absoluter Topmann in der Innenverteidigung. Und vor allen Dingen kompromisslos und schnell. Schnelligkeit, ich meine, ich wiederhole mich gerne, ist für Abwehrspieler heutzutage eigentlich schon eine Conditio sine qua non. Ich entschuldige mich nochmal.
Bitte. Für. Ich meine, wir haben natürlich ein hochgebildetes Publikum, hätte ich jetzt fast gesagt, und eine Hörerschaft. Aber das musst du natürlich jetzt schon nochmal ein bisschen erläutern. Ne?
Das ist eine unumgehbare Voraussetzung.
Grundvoraussetzung quasi.
Eine Grundvoraussetzung für mich, eine gewisse Schnelligkeit an den Tag zu legen. Und du siehst das bei den Bayern-Spielern, bei vielen, wenn sie fit, wenn sie frisch sind, so wie Alaba oder wie Davies. Auch Pavard hat eine gute Grundschnelligkeit. Boateng war einer der schnellsten Spieler, als er auf dem absoluten Höhepunkt war. Ja. Und Hernandez auch. So, und bei Leipzig siehst du es auch. Wenn Dortmund Probleme bekommt, dann bekommen sie hinten Probleme wegen Schnelligkeit und nicht wegen was anderem. Also deswegen ist das für mich eine Voraussetzung. Und solche Spieler, ich gehe mal davon aus, ich kenne den Spieler jetzt auch nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass sie darauf achten, dass diese Leute eben auch eine gute Grundvoraussetzung mitbringen. Und dann werden sie ihren Weg gehen und werden auch der Mannschaft helfen. Denn es geht ja jetzt auch nicht darum, die erste Mannschaft neu zu bestücken, sondern eben für die vielen Spiele, die ihn winken, eben auch gute Alternativen zu haben, ohne Leistungsabfall zu haben.
Okay. Dann lass uns noch mal ein bisschen ins Sportliche einsteigen. Bayern haben wir schon mal kurz angerissen. Was ist dir sonst noch aufgefallen an diesem Wochenende? Beispielsweise könnte man mal kurz über die Mission von Manuel Baum, mit dem haben wir hier auch schon mal gesprochen.
Vielleicht darf ich noch einen Satz sagen zum Transfergeschehen.
Ja, gerne.
Mario Götze möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen. Mario das tut mir wirklich weh, das zu sehen, wie er so hin und her geschoben wird, wie alle sagen, naja, was ist mit dem Mann? Mario Götze ist für mich einer der talentiertesten Fußballspieler, die wir in Deutschland
haben. Schade, ist einfach schade, finde ich persönlich jetzt, ohne dass ich jetzt da besondere Zuneigung hätte, aber dass es jetzt mit Hertha nicht geklappt hat, finde ich ehrlich gesagt schade, weil ich hätte mir das gerne angeguckt, wie Bruno das möglicherweise hinbekommt.
Ja, jetzt muss man natürlich eins wissen, das weiß Mario auch, Mario ist nicht der Allerschnellste. Das heißt, für eine Mannschaft, die oft in engen Räumen vor dem gegnerischen Tor operiert, kann er mit seiner Technik, mit seinem Spielwitz, mit seiner Spielvision viel bewegen. Und das hat er in Dortmund ja gezeigt, wenn er mit Reus und mit anderen Leuten auf engstem Raum überraschende tolle Kombinationen gemacht hat. Wenn es ums Tempo geht, ums Kontern geht, dann ist er nicht der richtige Mann. Das ist sicherlich richtig, weil er dann nicht mitkommt. Aber das ist so ein überragender, toller Fußballspieler. Ich will jetzt nicht sagen, dass er von der Bildfläche verschwindet. PSV Eindhoven ist auch ein absoluter Top-Verein. Und ich wünsche ihm einfach, dass er dort unter Umständen öfters in diese Situation hineinkommt, dass er seine Tore wieder bringen kann, dass er seine Assists machen kann, dass er mit diesem wunderbaren Kombinationsspiel, was er natürlich sich angewöhnen musste, wenn ich super schnell bin, dann dribbel ich halt an Leuten vorbei oder renne den Leuten weg. Und der hat eine Spielintelligenz entwickelt, die einfach toll ist und hat dabei eine überragende Technik. Also wollte ich noch mal ganz kurz erwähnen, weil diese Kritik, die dann immer wieder auf solche Spitzenspieler einprasselt, weil sie vielleicht nicht bei Bayern oder bei Dortmund dann bleiben oder benutzt werden, finde ich manchmal ein bisschen respektlos will ich nicht sagen, aber das tut mir ein bisschen weh.
Ich glaube, dieser Umweg über Eindhoven kann vielleicht gar nicht schlecht sein, dass er da wieder in die Spur kommt. Das wird ihm mit Sicherheit entgegenkommen. Mit Eindhoven dominieren sie im Grunde fast jedes Spiel. Wenn man mal, weiß ich nicht, von 2-3 Spielen, 4-5 Spielen in der Liga absieht, außer Ajax. Und ich glaube, auch da werden sie wahrscheinlich diese Saison eher eher sogar besser dastehen können. Plus Europa League hat er auch, also ja, kann sich wieder zeigen. Und dann denke ich, werden wir mal ein bisschen verfolgen,
ja,
wie das so weitergeht mit ihm. Und jetzt sprechen wir mal über Schalke. Also Manuel Baum, erstes Spiel, dankbar in Leipzig. Wahrscheinlich wäre es fast besser gewesen, Schalke hätte dieses Spiel ohne ihn erstmal absolviert und wäre danach eingestiegen.
Ja, es wurde ja auch kolportiert, klar. Kann man machen, das Spiel spielen, Länderspielpause, wobei er dann natürlich auch viele Spieler wahrscheinlich gar nicht zur Verfügung hätte. Ich weiß gar nicht, wie viele Nationalspieler sie da haben. Ist natürlich für einen Trainer ein angenehmerer Einstieg, nicht direkt in Leipzig spielen zu müssen, bei einer Mannschaft, die gerade in einer absoluten Top-Verfassung ist. Und das hat sicherlich auch ja, Schwächen aufgedeckt. Aber es ist, Manuel hat sich so offensichtlich entschieden, oder vielleicht haben sie auch gar keine andere Option gelassen. Aber er hat ja trotzdem ja, Erkenntnisse gewonnen. Jeder Tag in so einer Phase zählt. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Du springst irgendwo rein und jeder Trainingstag, jede Spielerfahrung bringt dir neue Erkenntnisse, die du dann wieder anwenden kannst. In der Länderspielpause, und du arbeitest dann 2 Wochen oder 1,5 Wochen mit der halben Mannschaft, das ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber gut, er hat eine schwere Aufgabe, das ist völlig klar. Und man konnte aber in Leipzig trotzdem sehen, dass sie über fußballerisch zum Teil richtig gute Leute verfügen. Der Ball läuft durch die Reihen. Und solange, wie es dann unentschieden steht oder wie sie, wo es wie noch nicht so viel passiert ist, waren sie auch auf Augenhöhe. Das Problem ist halt, wenn ich dann ein Gegentor bekomme, dann läuft der ganze Film ab. Wenn ich, keine Ahnung, wie viele Spiele, 20 Spiele, 17, 18, 19, 20 Spiele nicht gewonnen habe, dann, ob ich dabei war oder nicht, dann habe ich halt eine Hypothek, mit der ich rumlaufe. Und dann diese Hypothek mit einem Gegentor umgehen zu können, was in anderen Situationen völlig normal ist. Na gut, dann kriegen wir eben einen rein, aber wir haben es oft genug bewiesen, dass wir den Ausgleich erzielen, dass wir vielleicht noch gewinnen. Jetzt haben sie immer verloren oder zumindest nicht gewonnen. Also das ist Schalke zu wünschen, dass sie irgendwann wieder Erfolgserlebnisse haben, weil dann die gleichen Spieler, die jetzt so hart kritisiert werden und die dann zum Teil, wo du denkst, das ist ja unerklärlich, da fehlt einfach dann das Selbstvertrauen und der Glaube, wenn du dann Probleme hast. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, klar, ich stecke da nicht drin, aber ich habe, und sie haben auch große Verletzungsprobleme, muss man sich auch fragen, wo das herkommt. Das ist natürlich auch etwas, weil die
Da will ich mal ganz kurz einhaken, denn mit Serdar haben sie ja jemanden gebracht, ne? Der ist Nationalspieler, klar, aber wir wollen nachher mit Hauke Mommsen in unserem Gespräch, das wir führen, der Mannschaftsarzt der U21-Nationalmannschaft ist und auch eine Koryphäe auf gewissen Gebieten. Da wollen wir mal in dieses Thema Verletzungen und wo das alles herkommt einsteigen. Wenn du dich an deine Zeit erinnerst, wenn es so war, dass dir der Arzt gesagt hat, letztendlich überlasse ich dir die Entscheidung, bringst du den oder bringst du den nicht, ja? Hast du immer gesagt, ich will den auf jeden Fall bringen? Oder in dem Fall Serdar hätte man da jetzt sagen müssen, lass uns lieber noch mal abwarten irgendwie, bevor die nächste Verletzung kommt, so wie es jetzt passiert ist?
Ich möchte dem jetzt nicht vorgreifen, aber ich glaube, dass wir einen großen Nachholbedarf haben, was gerade die Behandlung von Verletzungen und die Behandlung von Belastung und Überbelastung im Profisport oder im Profifußball betrifft. Weil ich glaube, dass wir viele Dinge, wir beschäftigen uns mit unglaublich vielen Dingen. Wenn ich alleine sehe, was für einen Aufschlag wir in Sachen Statistik machen, wo ich mich manchmal frage, was wollen wir denn jetzt noch alles messen? Und was sind das was ist das jetzt wieder? Irgendwelche Tore, mögliche Tore? Wenn ich muss ja ganz ehrlich sagen, irgendwann mal ist es gut. Das hat für mich mit Wissenschaftlichkeit nichts zu tun. Auch wenn wir bestimmte Zahlen, da kann man schon mal was ablesen. Aber es gibt keine Erklärungen rein aus statistischen Dingen. Und
Kann ich das so übersetzen, dass du jetzt kein besonderer Freund der Expected Goals bist, die jetzt so eingeblendet werden bei uns?
Ich wechsle bitte das Thema. Ich will nur sagen, dass auch Statistik und alle möglichen Dinge muss man interpretieren können. Wenn ich nicht ein profunder Kenner des Fußballs bin und weiß, um was es da geht, dann nützt mir Statistik überhaupt gar nichts. So, und bei Medizin glaube ich, dass wir auch viele Dinge, wie kann ich das einem Trainer überlassen, ob ich ihn bringe oder nicht? Also ich meine, aber auch dort ist traditionell jahrzehntelang nicht genug geforscht worden, weil es eben, dafür hat der Fußball kein Geld gegeben. Das ist einfach so. Warum soll eine Universität ihre ganzen Wissenschaftler auf die Spur setzen? Jetzt forscht doch mal. Wir haben über lange Jahre gar nichts gewusst. Wir haben, als ich selber gespielt habe, da haben sie uns gesagt, Flüssigkeit belastet den Organismus. Da sind alle anderen olympischen Sportarten, da haben die sich schon vegan oder vernünftig ernährt. Dann durften wir noch nicht mal was trinken. Daran kannst du sehen, aus was für einer steinzeitlichen Vorgeschichte der Fußball irgendwann mal gestartet ist. Das ist einfach nur lächerlich. Und das holt uns jetzt ein, weil die Belastung so hoch ist, dass bestimmte Dinge eben, dass wir sie nicht genau wissen. Und ein Serdar, den zweimal auf den Platz zu schicken, ich weiß nicht, was jetzt zweite Mal, dass er einen Rückfall hat, das ist desaströs und zeigt mir, dass da etwas grundsätzlich nicht stimmt.
Okay, genau, das machen wir gleich noch. Wir sind jetzt eigentlich im Grunde auch schon fast wieder zeitlich am Ende. Aber du wolltest zumindest noch einmal ganz kurz eine Theorie anreißen, die dich ereilt hat. Und da geht es wieder um eine Statistik. Du wolltest doch nicht über Statistiken reden. Also was ist jetzt mit dem Heimvorteil?
Ja, bevor ich jetzt mit der Statistik wieder anfange, muss ich noch mal auf eine Sache hinweisen. Mönchengladbach hat in Köln gewonnen.
Ah ja, ganz, ganz überraschend. Völlig überraschend.
Eigentlich ist das nicht erwähnenswert, weil erwähnenswert wäre, wenn Mönchengladbach nicht in Köln gewonnen hätte. Ja. Als ich damals Ende der 70er Jahre nach Gladbach kam, da hatten wir so eine Statistik, 14 Jahre erste Bundesliga Mönchengladbach, 28 Spiele gegen Köln und alleine die Spiele in Köln, also ich kann mich nicht, ich glaube, die wurden fast alle gewonnen.
Ja, diesmal war es auch wieder rucki-zucki, ne? 14.16. 0-1 Player, 0-2 Leiner und damit war die Geschichte durch. Nein. Und über Köln könnten wir auch noch lang und schmutzig reden, aber das machen wir dann vielleicht nächstes Mal. Und du sagst mir jetzt nochmal, wieso wir eigentlich so blöd sind und nicht reich geworden sind, weil wir hätten ganz leicht eigentlich reich werden können.
Ja, ich habe Bekannter von mir hat mir einen Artikel der neuesten Zürcher Zeitung zugeschickt, die sich mit sogenannten wissenschaftlichen Erkenntnissen beschäftigt in der Corona-Zeit, in der Lockdown-Zeit, weil es besondere Bedingungen sind, wo du siehst, naja, wir haben jetzt plötzlich keine Emissionen, wir haben dieses nicht, jenes nicht und daraus kann man dann wissenschaftliche Versuche starten, für die man vorher mühselig Versuchsbedingungen herstellen muss. So, und so ein Wirtschaftswissenschaftler aus Düsseldorf hat irgendwie gesagt, gucken wir mal, was jetzt mit diesen, mit den Heimspielen passiert ist und hat alle Corona-Spiele seit den Geisterspielen genommen und hat die mit den Jahren davor verglichen und dann haben die festgestellt, dass jetzt nur noch eine Wahrscheinlichkeit oder dass die nur zu 33% die Heimspiele gewonnen wurden, während vorher zu 45% die Heimspiele gewonnen wurden. Also das ist jetzt ein Fakt, aber es ist auch nur eine Statistik. Ne? Also ich habe ja in den letzten Wochen schon mal gesagt, wenn ich sehe, wir haben fast, ich glaube beim ersten Spieltag, da haben nur Bayern, Leipzig und Dortmund oder solche Mannschaften gewinnen dann ihre Heimspiele und die anderen wackeln oder verlieren halt. Das kann man jetzt so nicht sagen. Im Moment springt das ein bisschen hin und her.
Wenn ich mich recht erinnere, war es ohnehin so, dass in den letzten Jahren prozentual die Auswärtssiege mehr wurden. Ne? Auch mit Zuschauern. Ja.
Ja, du sagst ja 45% offensichtlich nur Heimsiege. Aber gut, also das ist jetzt ein...
Und wenn man nicht weiß, wie man zu Hause gewinnen kann, dann muss man mal bei Aston Villa anrufen. Die wissen, wie das geht, auch gegen Liverpool. 7-2.
Ja, auch das ist ein Thema, was wir gleich mal vielleicht mit Hauke ein bisschen näher besprechen müssen. Also 7-2 gegen Liverpool zu gewinnen, aber auch, keine Ahnung, wir haben da Ergebnisse gehabt in der Premier League. Man United verliert zu Hause gegen Tottenham 1-6. Inwieweit das mit Überbelastung und auch die Laufleistung dieser Mannschaften in der Premier League, da können wir gleich mal mit Hauke nochmal näher drüber reden, weil das passt da besser rein. Aber vielleicht noch ein kleiner, oder hattest du noch ein Thema?
Mach mal.
Ja, wir haben ja noch ein Thema Juve.
Ach ja, richtig, das war auch Weltklasse.
Juve spielt gegen Neapel am Wochenende. Und ich gucke mir den Spielbericht hier, ich will mir den Spielbericht angucken, denke, oh, Juve Neapel, interessantes Ding, klick das an. Das war jetzt bei der Zone, klicke das an. Und dann laufen dann alle möglichen Leute rum und laufen hier. Und ich denke, wann fange ich denn mal mit dem Spiel an? Und dann habe ich, weil ich gar keinen Ton gehört habe, und dann habe ich festgestellt, naja, Neapel hat, keine Ahnung, in der Mannschaft oder im Umfeld, keine Ahnung, 1, 2, 3 Corona-Fälle. Und das Gesundheitsamt hat ihnen untersagt, los zum Reisen, offensichtlich. Und die Serie A, die Leitung der Serie A, hat das nicht akzeptiert und hat gesagt, wir setzen das Spiel an. Und das heißt, alle sind angereist, die Juve steht da, der Schiedsrichter steht da, guckt, ob die Torlinientechnologie funktioniert. Die wissen ganz genau, dass Neapel nicht kommt und tun so, als wenn gleich ein Spiel ist und der Gegner kommt nicht.
Meinst du, die haben auch eine Besprechung gemacht in der Kabine? Wir gehen jetzt nochmal die Standards durch.
Also ehrlich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dann war noch eine Pressekonferenz von dem Boss von Turin, der Agnelli von Fiat. Am Anfang habe ich gesagt, was erzählt er da, aber ich glaube, am Ende hat er noch was gesagt, dass das kein gutes Bild international wirft. Also ich meine.
Aber ich meine, dass Juve muss sich natürlich so verhalten, wie sie sich verhalten haben. Ich glaube, das ist unstrittig, ja. Aber was ist denn mit dem Verband los? Das wäre ja so, als wenn wenn die DFL sagen würde, Bayern muss trotzdem nach Bielefeld reisen, obwohl die Behörde in München untersagt, dass die anreisen. Also vom Verständnis her, wie passt das überhaupt zusammen? Völlig rätselhaft.
Naja, vielleicht muss man sagen, wir sind in einem südlichen Land, wir sind in Italien, wo nicht jede Organisation die Dominanz einer Regierung anerkennt und der Ämter. Was interessiert das in die Liga, ob ein Gesundheitsamt, da müsste schon der Gesundheitsminister was sagen.
Keine Wahrscheinlich. Ahnung.
Also es ist peinlich aus meiner Sicht. Es ist einfach nur peinlich und ist ein schlechtes Beispiel. Die Serie A, die Leitung sollte sich mal fragen, was das für ein Bild nach außen abgibt. Aber sie haben ja die Möglichkeit, das auch noch zu korrigieren. Also wenn da jetzt Juve 3 Punkte kriegt,
genau,
und Neapel deswegen bestraft wird, dann naja.
Ja, da kannst du eigentlich fast die Liga dicht machen, weil ich meine, das kann ja am Ende wirklich dann so sein, dass das die 3 Punkte sind, durch die die Meister werden. Also das ist ja lächerlich.
Ja, die hätten halt besser aufpassen müssen in Neapel.
Absolut, ja. Okay, also ich glaube, viel absurder können wir nicht enden für heute.
Nein, absolut.
Der Anruf der Woche. Heute bei...
So, wir wollen uns heute mit dem Thema Verletzungen und Belastungen im Fußball auseinandersetzen und das Ganze aus medizinischer Sicht. Und haben wir uns, Ewald und ich, haben uns überlegt, mit wem können wir denn da sprechen? Wer ist ein kompetenter Gesprächspartner? Und Ewald hat sich an Professor Dr. Hauke Mommsen erinnert. Bin sehr froh, dass wir den jetzt erreichen können. Der ist unter anderem Mannschaftsarzt der U21-Nationalmannschaft und ich freue mich, dass er heute mit uns ein bisschen sprechen will. Hallo.
Ja, erstmal schönen guten Tag zusammen und
hallo,
ja, auch danke für die, hallo Ewald, und auch danke für die Einladung. Habe ich gerne zugesagt bei so einem spannenden Thema und das beschäftigt mich seitdem ich überhaupt in der Sportmedizin bin. Ja, ich bin aktuell bei der U21 unterwegs. Wir haben eine Länderspielreise. Wir fliegen morgen nach Moldawien und spielen gegen Moldawien und nächsten Dienstag dann gegen Bosnien. Das sind 2 Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft im nächsten Jahr. Deswegen bin ich gerade mit den Jungs unterwegs.
Ja, also erstmal freue ich mich, Hauke, dass wir uns wieder hören. Für die Hörer kurz mal erklären. Wir haben uns kennengelernt beim FC St. Pauli, wo Hauke in der Zeit, wo ich Trainer war, auch unser Mannschaftsarzt war. Das heißt, du bist, ich hoffe, dass ich das richtig sage, du bist sportmedizinisch unterwegs, du hast was mit Chirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie zu tun und du bist in der Sportmedizin. Damit beschäftigst du dich seit langen Jahren und wenn ich das richtig erinnere, bist du auch nicht nur bei uns, weil wir bei St. Pauli gewesen, sondern auch bei der SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Bundesliga. Das heißt, du hast einiges an Erfahrungen in deiner Zeit gesammelt in Sachen Sportmedizin und du unterrichtest auch, hast eine Lehrtätigkeit in Medizin. Ist das richtig so?
Ja, genau. Also ich habe so mehrere Aquarien, in denen ich unterwegs bin, die auch so gemeinsame Nabelschnuren haben, wenn ich das so sagen darf. Also der Ursprung ist, dass ich mit 13 Jahren eine Sprunggelenksverletzung mir beim Fußball zugezogen habe, ne? Ein offener Bruch. Und seitdem wollte ich immer Sportarzt werden, wollte ich immer Sportmediziner werden. Und deswegen habe ich immer einen Bezug auch zum Fußball und insgesamt zur Sportmedizin gehabt. Also ich habe 15 Jahre in der Handball-Bundesliga betreut, den THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt. Und 2009 habe ich Schalke 04 betreut, mit einem Kollegen zusammen. Und ja, mit Ewald dann halt St. Pauli. Ich muss gerade überlegen, 2012 bis 2017 war ich beim FC St. Pauli. Ich hatte ja unterschiedliche Trainer. Und beim DFB bin ich seit 2012 und habe dort die U-Mannschaften von U15 bis U21 betreut und jetzt seit 2 Jahren bei Stefan Kunz in der U21-Mannschaft, ja. Und in der Ausbildung, was Ewald ansprach, da bin ich tätig, die Sportmediziner auch auszubilden. Das habe ich 10 Jahre gemacht und selber auch in der Hochschule auch den Bereich Orthopädie, Unfallchirurgie. Also das ist mein Tätigkeitsfeld, Orthopädie, Unfallchirurgie. Sportmedizin, bin aber gelernter Physiotherapeut und Osteopath. Das habe ich vorher gemacht.
Ja, das sind ja alles die Bereiche, über die wir uns eigentlich heute auch unterhalten wollen, die da reinspielen, über die wir Laien uns dann auch gerne mal unterhalten. Insofern schön, dass wir uns das ein bisschen genauer angucken können. Worüber wir uns unterhalten haben, Ewald und ich, sind die Vielzahl an Spielen, auch die zum Teil absurden Ergebnisse am Wochenende. Wie hängt das alles zusammen? Wie war die Vorbereitung? Können die Spieler nach dieser kurzen Vorbereitung überhaupt fit sein? Und ganz konkret die Frage, wie, in welchem Zustand sind die Spieler denn, die in der ersten und zweiten Liga spielen, jetzt zur U21 angereist?
Man muss bedenken, wir haben eigentlich Anfang der Saison. Und wir haben jetzt hier, das ist ja auch öffentlich, das ist ja kein Geheimnis, 9 Absagen für diese Länderspielreise gehabt. Und wir haben auch hier natürlich auch angeschlagene Spieler. Das muss man sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, die Saison startet, sondern man hat eher manchmal das Gefühl, und das weiß ich auch mit Kollegen von der Bundesliga, mit denen ich natürlich in Kontakt bin, man hat eher das Gefühl, das ist Saisonende. So kommt dann das manchmal vor. Das ist natürlich eine ganz besondere Situation, die so eigentlich noch nie vorgekommen ist. Das muss man sagen, wenn man jetzt mal über Periodisierung, Trainingssteuerung, Trainingsvorbereitung und so weiter spricht. Das ist also für alle, sowohl für Trainer als auch dann für die medizinische Abteilung und erst recht für die Spieler eine absolute Ausnahmesituation.
Ja, aber worauf führst du das genau zurück? Also ich sag mal, es gibt ja Mannschaften, die jetzt in der Europa League und in der Champions League weiterspielen mussten am Ende der Saison in Turnierform, um dort Titel zu vergeben, damit es irgendwie weitergeht. Aber andere, die dann, nachdem dieser Lockdown zu Ende war, über Geisterspiele, die haben ja dann weitergespielt und hatten ja auch Urlaub oder haben die, der Urlaub war reduziert, ne?
Ja, der Urlaub war reduziert, das ist richtig. Es ist im Moment auch noch nicht ganz absehbar, sage ich mal, wo das jetzt ein bisschen hinführt. Aber per se kann man jetzt erstmal schon mal sagen, sind die Spieler natürlich aus ihrem Rhythmus insgesamt gekommen. Wenn keine Wettkämpfe, die nicht zu ersetzen sind, in der Form nicht stattfinden, sondern man diese Zeit überbrückt hat mit verschiedenen Kompromissen, dann ist das etwas, was der Körper natürlich in dieser Form nicht gewohnt ist. Das muss man eindeutig sagen.
Du meinst jetzt von März bis es dann wieder losging mit den Geisterspielen?
Genau, genau. Bis dahin war es, glaube ich, gar nicht so sehr ein Nachteil, weil das war halt in Richtung Ende der Saison und die Spieler haben dann auch entsprechende Pausen gehabt und ein bisschen weniger gemacht und waren auch ein bisschen, sage ich mal, im Trainingssaft in Anführungsstrichen. Aber trotzdem ist das natürlich ein Zeitraum, den diese Spieler so gar nicht kennen. Ne? Diesen ganzen Rhythmus kennen die gar nicht.
Wenn Sie sagen, das fühlt sich fast an wie Ende der Saison bei den Spielern, wenn ich mir die ganzen Absagen angucke, die es jetzt gab aus den unterschiedlichen Vereinen und Ligen, sind das dann auch zum Teil Vorsichtsmaßnahmen oder liegen da wirklich Verletzungen vor?
Im Einzelheit kann ich natürlich nicht darüber jetzt so, sage ich mal, sprechen, aber grundsätzlich sind das verletzungsbedingte Absagen. Das kann man schon mal, ohne ins Detail zu gehen, auch sagen. Und es sind vielleicht auch Absagen, die etwas auch prophylaktisch zu sehen sind. Also angeschlagene Spieler, die vielleicht auch leistungsfähig wären für ein Training und Wettkampf, aber halt nicht zu 100%. Und das ist ja häufig auch ein Problem, dass Spieler, die sind zwar auf dem Feld, dann sieht das in der Statistik ganz gut aus, aber die spielen ja über einen ganz langen Zeitraum mit 60-80% ihrer Leistungsfähigkeit, müssen aber 100% geben. Also hier, ich sag mal so, die Absagen sind so eine Mischung aus Verletzungen, die jetzt schon vorliegen und auch Vorsicht, weil man weiß, was kommt, da die Belastung ja sicherlich zunehmen wird.
Um das mal ein bisschen zu strukturieren, für mich gibt es ja zwei Ebenen. Ich habe es ja als Trainer mit dir zusammen auch und auch vorher lange Jahre erlebt. Die eine Ebene ist die der Fitness. Wie fit sind die Spieler? Sind sie Wettkampf auf den Wettkampf vorbereitet? Haben sie eine Top-Kondition? Sind sie körperlich so vorbereitet, dass sie eben auch keine Defizite haben, die Verletzungen provozieren würden? Also der Fitness- und Erholungszustand der Spieler ist das eine und das andere ist die Verletzungsentwicklung, wobei das eine mit dem anderen wahrscheinlich dann auch irgendwann zusammenhängt und da bist du natürlich der absolute Top-Experte mit deiner Vita, mit all den Erfahrungen, die du gemacht hast. Aber der Hintergrund ist, dass ich seit langen Jahren sage, wir überstrapazieren unser Produkt. Unser Produkt, guter Fußball, das ist schon vor 20 Jahren angefangen. Wir haben immer mehr Spiele in Europa produziert, in der UEFA, auch bei den Nationalmannschaften, indem wir größere Turniere machen, mehr Länder integriert haben. Das heißt, die Spitzenspieler, die spielen viele Spiele in der Bundesliga, aber sie spielen eben auch Spiele im Europapokal, sie spielen Spiele bei den Länderspielen. Sie haben dann oft keine Erholung im Sommer, wenn andere mal 3-4 Wochen Urlaub haben, dann haben sie entweder ein WM-Turnier oder sie haben ein EM-Turnier. Dazwischen gab es dann noch, also vor der WM gab es noch einen Confed Cup, wo unsere Jungs auch da mit dabei waren. Und jetzt fangen sie noch mit der Nations League an. Also der eine Gedanke, wo ich mich immer drüber aufgeregt habe, war, es sind einfach zu viele Spiele und wie können sich die Leute erholen, mental und körperlich im Sommer oder überhaupt, dann wieder mit frischen Kräften und mit viel Freude und Spaß bei der Sache zu sein. Und das andere ist natürlich die Verletzungsentwicklung. Wie viele Verletzungen, wie viele Sportverletzungen haben wir? Und da haben wir ja auch immer darüber diskutiert, wie gut ist überhaupt die medizinische Betreuung im Fußball? Und wie viel, das ist ja auch ein Dauerthema, was ich ja auch in meiner Karriere erlebt habe. Es gab ja gar keine Sportmediziner früher. Also in diesem Spannungsfeld Fitness, Verletzung, das ist eigentlich der Hintergrund, warum wir gerne mit dir reden würden, um deine Erfahrung damit einbringen.
Ja, also Fußball ist ja eine komplett andere Sportart geworden, auch während der medizinischen Betreuung, die man so erlebt hat. Also wenn man jetzt so sieht, was aus dem Fußballsport geworden ist, welches Anforderungsprofil, sag das mal so, ein Fußballer mitbringen muss, ist das ja eine ganz andere Sportart geworden. Das heißt, die ganzen Anforderungen an den Athleten, und das kommt ja noch hinzu, die sind ja extrem gewachsen und gestiegen. Es gibt immer so Untersuchungen, zum Beispiel bei der WM 54 hat der Mittelfeldspieler 3 Kilometer ist der gelaufen, bei der WM 70 6 Kilometer und heute, wenn man mal bis zu 13, 14 Kilometer, also die Anzahl der Sprints, die man macht. Also die Anforderung an Sportler ist extrem gewachsen in den letzten Jahren. Das ist etwas, was man neben der Belastung an Spielen auch berücksichtigen muss. Das ist nicht mehr so mit 30 Sekunden den Ball am Fuß, wie Franz Beckenbauer früher, sag ich mal so. Ja. Sondern die haben tausend.
Wenn du damit hinkommst.
Bitte?
Wenn du damit hinkommst mit den 30 Sekunden.
Das wird ja manchmal wiederholt im Fernsehen. Und dann sieht man immer, wie Franz den Ball fast noch hochhält, so ungefähr. Ne? Ja, wie gemütlich das ist. Also man muss einmal dazu sagen, dass Fußball eine komplett andere Sportart geworden ist, wenn man das mal mit früher sieht. Raumkontrolle, Raumzeit, Geschwindigkeit, Tempo, die Aktion unter Druck, Pressing, Gegenpressing, Rückgewinnungsprozesse, Umschaltspiel. Ich bin jetzt kein Trainer, aber ich natürlich immer so lange im Geschäft ist, sind das ja alles Sachen, die man natürlich auch als Arzt so ein bisschen mitbekommen muss. Also der Fußballsport von den Anforderungen, der ist so extrem gewachsen, dass selbst dort schon im physisch-psychischen, kognitiven Bereich relativ Grenzen auch gesetzt sind und für jeden halt auch nicht belastbar sind, diese Anforderungen. Manuel Neuer hat 50 Ballkontakte im Spiel. Das hat früher der Mittelfeldregisseur gehabt, die 10 oder die 6. Ich habe letztens einen Bericht gelesen, der Netzer, der hatte halt seinen Laufburschen, ich glaube, der Wimmer war das, Eva, du kennst sie ja alle noch, der ist für ihn dann gelaufen.
Die mussten alle für ihn laufen, nicht nur der Hacking.
Also so war das früher, ne? Und ich weiß noch, wenn ich mit den Physios spreche, zum Beispiel Klaus Eder, der bekannte Nationalphysiotherapeut, der auch zweimal Weltmeister geworden ist, der sagt, früher war er mit Klaus Augenthaler in der Umkleidekabine und hat während der Behandlung eine Zigarette geraucht. Ja. Also ich will immer sagen, die Zeiten haben sich unabhängig jetzt von der externen Belastung auch für den Sportler an sich so extrem geändert, dass man das auch berücksichtigen muss. Also das ist definitiv so. Die haben 1400 Kurzaktionen, alle 4 bis 6 Sekunden ein Richtungswechsel zum Beispiel, so dass man wirklich mittlerweile sagen kann, das ist gar nicht mehr vergleichbar und das Anforderungsprofil ist so dermaßen gewachsen, dass wir uns auch fragen müssen, wo sind wir denn auch in unserer Entwicklung geblieben in der medizinischen Betreuung? Wenn jetzt noch, was Ewald zu Recht sagt, auch noch Anführungsstrichen Milliardengeschäft Fußball, die Spiele in allen Bereichen zunehmen, dann ist das ein System, wo man sich nicht wundern muss, dass wir, und das muss man auch so deutlich sagen, eine so eklatante Verletzungsstatistik, die ständig wächst, in den letzten 10 Jahren nachzuweisen haben. Also für mich ist das plausibel, dass das jetzt so entsteht. Die Statistik, egal in welchen Statistiken man geht, die ist sehr, sehr eindeutig, dass hier Grenzen einmal im System Fußballer als Sportler, aber auch Grenzen im System Spiele, Quantität, das passt nicht mehr. Also das ist eine Frage der Zeit, wann der Einzelne darauf reagiert.
Da frage ich mich dann zum Beispiel, Sie sind jetzt bei der U21-Nationalmannschaft, die Spieler kommen alle aus Ihren Vereinen. Da müsste man sich ja eigentlich fast vorstellen, dass jeder einzelne Spieler bei Ihnen mehr oder minder vorstellig wird und sagt, wie ist eigentlich gerade die Lage? Oder kriegen Sie Unterlagen aus dem jeweiligen Club? Also wenn ich jetzt beispielsweise an den Dorsch denke, der jetzt dabei ist bei der U21, der hat, glaube ich, schon einige Spiele in Belgien gemacht in der Jupiler League. Der ist aus Heidenheim da ja hingewechselt. Der hat schon Champions League Qualifikation gespielt. Kann der überhaupt jetzt fit sein, um noch in der U21 von Anfang an zu spielen, frage ich mich.
Ja, also ich sag mal so, das zählt ja so oft den Bereich aus, ein wichtiger Bereich, was viele nicht wissen, dass mangelnde Kommunikation ein Risikofaktor ist für Verletzungen. Da gibt es Untersuchungen, Ewald auch schon oft drüber gesprochen, von der FIFA auch, die sagen, dass häufig Faktoren wie mangelnde Kommunikation die Verletzungswahrscheinlichkeit erhöhen. Und deswegen dieser Punkt, den Sie ansprechen, ist wichtig. Wir sind hier auch im Vorfeld, auch jetzt während des, also ich habe heute mit 5 oder 4 Mannschaftsärzten aus der Bundesliga gesprochen schon. Also wir sind hier in ständiger Kommunikation, machen immer Updates, müssen natürlich die Vergangenheit auch ein bisschen mitbekommen, was dort passiert ist. Und im Prinzip ist das jetzt, auch wenn ich hier als Mannschaftsarzt tätig bin, keine Ein-Mann-Show, sondern das sind in ständiger Kommunikation mit entsprechenden Personen, um dann vielleicht in der Summe festzustellen, wie belasten wir ihn, wie ist die Trainingssteuerung, wie wettkampffähig ist er. Das Gleiche passiert auch im athletischen Bereich. Also das wird natürlich nicht dem Zufall überlassen, aber doch so viel kommuniziert, dass die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass das Spieler sich verletzen oder überlastet werden oder sogar mit Verletzungen zurückkommen. Also wir haben hier beim DFB ganz klar die Vorgabe Safety First. Das sind junge Fußballer, das darf man nicht vergessen, auch wenn man bei einigen das Gefühl hat, in der U21, die sind schon lange dabei. Safety First, die sollen noch 10 Jahre Fußball spielen. Und das wird mit den Vereinen kommuniziert. Das ist die Maxime, die wir hier auch haben und die auch eigentlich auch gelebt wird hier. Das sieht man ja auch daran, dass dann auch Spieler dann auch nicht kommen. Und das ist ja auch kommuniziert, ne? Das ist ja nicht nur eine eindimensionale Entscheidung vom Verein, sondern das wird dann besprochen mit den Vereinen. Und dann wird das zusammen mit auch mit dem Trainer natürlich auch thematisiert.
Du hast eben gesagt, das Spiel hat sich komplett gewandelt, was Anforderungsprofil angeht, Schnelligkeit, Laufleistung, Sprints, Richtungsänderungen und so weiter. So, und andererseits haben sich aber auch die Anzahl der Spiele eklatant vergrößert. Und dann hast du die Frage gestellt, die ich auch schon in den Raum gestellt habe, ist die medizinische Betreuung auch mitgewachsen in all den Jahren? Ist das so, wie wir es jetzt da stehen haben, jetzt unabhängig von euch beim DFB, wo ihr sicherlich auch sehr gut aufgestellt sind, sonst wärst du ja gar nicht da. Ist das zufriedenstellend, deiner Ansicht nach, wie der Stand der Dinge ist jetzt in der Bundesliga?
Ja, wenn ich das jetzt mal so mit Ja und Nein beantworte, dann muss ich Nein sagen. Und das darf man auch so kritisch sehen. Natürlich ist in den Top-Vereinen, sage ich mal, habe heute einen Staff von mehreren Athletiktrainern oder Ärzten oder Physiotherapeuten und so weiter. Das ist schon von der Quantität natürlich auch da. Man muss sich aber auch, und das sind wir ja auch immer bei den Kongressen kritisch unterhalten, warum ist trotz dieser intensiven Betreuung, wir sprechen mal von den Vereinen auch so in der Bundesliga, in der ersten Bundesliga, trotz dieser intensiven Betreuung, die Verletzungsstatistik so desaströs? Also wo ist das Outcome trotz mehr Personal, trotz Spezialisten, trotz verschiedener Kompetenzen, die man hat, von Ernährung bis Athletik, bis Präventionstrainer, bis Physiotherapeut, bis Arzt. Und das Outcome, das haben wir noch nicht. Und deshalb sage ich, also wenn ich die Frage beantworte, nein, da können wir nicht mehr zufrieden sein. Da müssen wir fragen, wo ist hier so ein Missing Link? Woran liegt das? Woran liegt das, dass die Sportler trotz intensiver Betreuung weiterhin auch die gleichen Verletzungen haben? Die Rezidivrate, also wenn eine Verletzung wiederkommt, ist sehr hoch. Beim Kreuzbandriss zum Beispiel, wenn die wieder aufs Feld kommen, 30-40%. Bei Muskelfaserrissen in ähnlichen Kategorien, woran liegt das? Mhm. Und das sind da Fragen, die wir uns in der Medizin zu stellen haben. Und zwar auch jetzt erst im Nachgang. Vorher weiß man das ja alles auch gar nicht so. Ne? Ist immer leicht zu sagen. Ne? Rückwirkend ist immer alles klar. Also und das sind deswegen muss ich sagen, nein, da haben wir noch vieles auch selbstkritisch vielleicht zu machen.
Ja, aber ist das, denkst du, dass das nur an der Qualität der medizinischen Betreuung liegt oder sind das auch, gibt es, das ist bei Michael. Der Hund Elli will spazieren gehen und ärgert sich, dass Michael einen Podcast macht.
Ich glaube, ihr Mutter kommt
nein, auch. Denkst du, dass das nur an der Qualität der medizinischen Betreuung liegt? Hört sich ja eigentlich nicht so an. Oder kann es nicht auch sein, dass das Gesamtkonstrukt, von dem wir eben gesprochen haben, Anforderungsprofil, Regenerationsmöglichkeiten, mentale Situation, Drucksituation, vielleicht auch, wie die Trainer mit Spielern umgehen, wie die Medien mit Spielern umgehen. Es gibt hier ganz, ganz viele Faktoren, die das natürlich mit beeinflussen können, oder nicht?
Absolut. Und das ist was Klares, da muss man einmal klar sagen. Also erstmal ganz selbstkritisch, es gibt kein Verletzungsfeld. Das kann ich gar nicht mehr hören in den Reportagen. Jede Verletzung hat eine Ursache und rückwirkend hat man auch eine Erklärung. Also es gibt erstmal kein Verletzungsfeld. Ich kann dieses Wort nicht mehr hören. Das ist das eine. Und 2/3 aller Fußballverletzungen sind indirekt. Das heißt, die haben mit Gegenspielern gar nichts zu tun. Da ist fast jeder Kreuzbandriss entsteht einfach beim Landen. Mhm. Jeder Muskelfaserriss entsteht vielleicht beim Sprinten. Das heißt, das sind ja nicht mal traumatische Verletzungen, die man erleidet, weil ein anderer da war. Also muss das Problem ja auch im eigenen System liegen.
Also nur ein Drittel Traumata sozusagen.
Ja, genau. Das sind alles indirekte Verletzungen, die man zum großen Teil, die man heute hat. Und das muss ja im System des Sportlers liegen. Und das Dritte, was entscheidend ist, ist, dass jede Verletzung nicht nur Gründe und Ursachen hat, sondern auch multifaktoriell ist. Also das heißt, es kommen müssen mehrere Faktoren zusammenkommen, also mehrere Tropfen, bis das Wasser dann quasi die Grenzen übersteigt oder das System. Also jede Verletzung ist multifaktoriell. Es gibt nie für eine Verletzung einen einzigen Grund. Das ist ein ganz Entscheidendes. Und deswegen ist die Kommunikation auch wichtig, weil das ist Detailarbeit. Wir nennen das immer heute so deswegen habe ich gesagt, diese FIFA, die gesagt hat, die Kommunikation im Staff und die Kompetenzanerkennung und das Wissen auch gegenseitig ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Das sind meistens viel weichere Faktoren, die Verletzungen auch vermindern können, als man denkt. Das ist nicht mehr Training oder noch mehr Ernährungsverbesserung. Kommunikation ist eines der Hauptrisikofaktoren für Verletzungen. Das muss man eindeutig sagen. Also deswegen zu dieser Frage, das ist multifaktoriell und deswegen ist es ein schönes Thema, über Risikofaktoren zu sprechen. Wann verletzt sich ein Athlet? Also welche Voraussetzungen müssen sein, damit sich ein Athlet verletzt? Und das hat nicht nur was mit Medizin zu tun.
Wenn wir das mal konkret machen und ich den Namen Dorsch nochmal ins Spiel bringe. Also der ist spät gewechselt in ein neues Land zu einem neuen Verein. Der wird da sofort ins kalte Wasser geworfen. Der macht 3 Spiele in der Champions League Quali. Der macht 7 Spiele in der heimischen Liga. Fast immer über 90 Minuten. Da würde ich jetzt als Laie denken, ehrlich gesagt, das alles innerhalb von 6 Wochen, das kann nicht wirklich gesund sein. Und jetzt soll der morgen in der U21 vermutlich von Anfang an spielen.
Ja. Also ich würde das mal gerne unabhängig jetzt von so einem Einzelfall machen, weil diese Situation für jeden Spieler ja sehr unterschiedlich ist. Deswegen würde ich so ungern über so einen einzelnen Sportler reden. Man kann aber mal so ein Beispiel bringen. Wenn ein Fußballer im Sprint sich verletzt am hinteren Oberschenkel und dann plötzlich reinfasst, das erlebt man ja immer wieder, ne? Typische Fußballverletzung. Dann tut es in dem Moment weh, in dem Moment passiert die Verletzung. Aber der Grund dieser Verletzung ist nicht diese Aktion, sondern sind die letzten Wochen und Monate. Das sind Summationseffekte. Man hat mal das Gefühl, auch als Zuschauer, manchmal auch als Trainer, in dem Moment hat er sich verletzt. Nein, er hat sich nicht in dem Moment verletzt. In dem Moment hat er die Schmerzen und das System ist zusammengebrochen. Sondern es gibt viele Faktoren in der Vergangenheit, die dazu geführt haben, dass jetzt das Ende der Kette erreicht worden ist. Und das in der Verletzungsanalyse und Verletzungsursachen finden. Am besten noch, man verhindert es von vornherein. Also eine Verletzung hat immer eine Geschichte. Sie ist keine Frage der Millisekunde in dem Spiel, wo es gerade passiert, sondern sie hat immer eine Geschichte, ist kein Zufall und ist kein Pech. Da ist man sich auch relativ einig.
Ist denn eine Pause, sagen wir mal, eine Pause von 3 Tagen? Mal so gesponnen. Ist so eine Pause so hilfreich, um sowas verhindern zu können? Naja, sagen wir mal, der geht 3 Tage aus dem Training raus oder wie auch immer. Oder reduziertes Training, um dann so einen Muskelfaserriss zum Beispiel zu verhindern. Oder muss man das ganz anders angehen?
Also, das ist auch kein Allheilmittel. Also wenn wir über zum Beispiel die Muskelverletzungen, das sind ja die häufigsten Verletzungen, die wir auch im Fußballbereich finden, dann muss man schon sagen, und das passt auch wieder mit den Studien, die auch international über Fußballmedizin gemacht worden sind, sind die Hauptverletzungsursachen die Periodisierung und die Trainingssteuerung von Spielern. Also wenn ich diese mal so aufzähle, ich habe mit Ewald auch öfters darüber gesprochen, ist ein ganz entscheidender Faktor die Periodisierung. Das heißt, nicht nur die Zielsetzung haben, übernächstes Spiel, das 5. Spiel, sondern diese Gesamtplanung und die individuelle Trainingssteuerung. Das ist so etwas, wo ganz deutlich gesagt wird, jeder hat nach dem Training eine unterschiedliche Belastung und wird unterschiedlich natürlich auch im Gesamtsystem belastet. Also die Trainingssteuerung und die Periodisierung, das sind eigentlich so entscheidende Faktoren. Und wir erleben das ja ganz häufig, dass in vor der Saison gesagt wird, Trainingslager, da legen wir die Grundlagen für die Saison. Das hört man ja auch im Amateursport. Also da werden mit Sicherheit in der Form nicht diese Grundlagen nur gelegt, sondern das ist alles immer eine Frage von langem Zeitraum. Verletzungen passieren nicht innerhalb von Sekunden und Leistungssteigerungen holt man sich auch nicht innerhalb von Wochen, sondern das muss wirklich über einen Gesamtzeitraum gesehen werden.
Also vielleicht können wir ein bisschen spezifischer werden. Ich hab das verstanden, was Michael jetzt meinte. Sein Gedanke war jetzt, solche Verletzungen kommen, wenn jemand einfach übermüdet ist. Aber natürlich kann das sein, wenn ich übermüdet bin, dass ich mich dann verletze. Aber wir wissen ja eigentlich, dass das Gehirn viel, viel schneller ermüdet als die Muskulatur. Das heißt, ich sehe viele Spieler, das haben wir immer wieder gesehen, die immer noch laufen können, die immer noch da sind, die ihre Laufleistung bringen, die aber nur noch keine guten Entscheidungen mehr treffen, die aus 3 Meter den Möbelwagen nicht treffen, die einfach nicht klar im Kopf sind, weil sie mental nicht erholt sind. Also wir haben das ja so gemacht, das ist ja nun ein Punkt, ich glaube, dass das sicherlich etwas ist, was in vielen Vereinen mittlerweile passiert, dass man das einzelne System des Spielers sich anschaut, unser Functional Movement Screen, wo man, das machen ja auch viele, aber es gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten, dass man sich das anschaut, was hat er für Stärken und Schwächen, da muss man dran arbeiten, dass sein persönliches System den Belastungen gewachsen ist, den Sprintbelastungen, den Ausdauerbelastungen, dass die Beweglichkeit da ist, ein Muskelbalance, Gleichgewicht. Da gibt es ja eine Reihe von Dingen, die passieren müssen, damit man den Belastungen gewachsen ist. Wenn man den Belastungen nicht gewachsen ist, dann nützt es auch nichts, wenn man sich erholt anschließend.
Ganz genau. Und das passt auch zu dem sehr gut, welche hohen Anforderungen ein Profi heute hat. Das heißt, diese verschiedenen Gründe, warum sich jemand verletzt, war ja auch die Eingangsfrage, ob das nur was mit Medizin zu tun hat. Das hat natürlich mit ganz vielen Faktoren zu tun. Und wir brauchen heute eigentlich den 24-Stunden-Athleten. Also die Entwicklung vom Fußballspieler, das ist ja ein Fußballspieler, zum Fußballsportler, zum Fußballathleten. Heute ist ein Fußballspieler ein Fußballathlet. Also früher haben sie sich ja nicht getraut, ein T-Shirt auszuziehen. Habe ich nie gesehen, dass Wuttke oder die gibt es ja auch noch so, sich die T-Shirts ausgezogen haben. Diese ganze Physiognomie hat sich ja natürlich auch geändert. Aber wir brauchen heute den Fußballathleten sportartspezifisch, individuell und positionsspezifisch. Weil das sind auch auf Position unterschiedliche Sportarten, die auch unterschiedliche Verletzungsmuster haben. Ein Abwehrspieler hat andere Verletzungsmuster als vielleicht ein Mittelfeldspieler. Das gibt es auch Korrelation. Also das ist ein wichtiger Punkt. Die Sportler können den größten Teil dazu beitragen, sich nicht zu verletzen, indem sie auch sich professionell verhalten. Und professionell verhalten heißt nicht 2 Stunden beim Training, sondern professionell heißt der 24-Stunden-Athlet. So, wenn ich das mal so platt sagen darf, aber der Begriff, der geistert ja in der Sportmedizin. Und da sind alle Faktoren gehören dazu. Von Ernährung, von Schlaf, Punkt, Punkt, Punkt.
Ist deswegen Cristiano Ronaldo so wenig verletzt, weil er das alles befolgt? Oder hat er auch so einen guten Körper? Oder ist das gar kein Mensch?
Naja, man muss ja ehrlich mal sagen, es liegen immer die gleichen auf der Bank, wenn ich das mal so sagen darf. Es gibt ja, wenn man mal im Trainingslager unterwegs ist, dann hat man immer, das sagen auch die Physiotherapeuten, sind es immer 4 bis 5 Spieler, die gesamten Ressourcen fressen. Und andere, die sieht man zum ersten Mal bei der Rücktour vom Trainingslager und denkt, der war tatsächlich mit. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Also das kann ja schon mal alles in der Form nicht sein, obwohl alle die gleichen Belastungen haben. Also die Basis für allem ist, dass man hier einen mentalen, bereiten, kognitiv fitten Spieler hat, der alles professionell macht, wie so ein Individualsportler, wie so ein Leichtathlet, also oder ein Zehnkämpfer oder ein 100-Meter-Sprinter. Also den braucht man nichts, die kümmern sich nur 24 Stunden um ihr eigenes System. Und das ist manchmal, da muss man die Frage so auch stellen, ist das bei den, auch kritisch die Frage stellen, ist das im Fußballsport auch so? Ist nicht zu viel drumherum und so weiter? Also die Frage müssen sich Sportler auch kritisch stellen und das machen wir auch mit denen. Also das ist ja eine weitere Part, ne? Der Sportler selbst. Und Sie haben es ja angesprochen, gucken Sie sich mal gewisse Sportler an. Sie finden schon extreme Unterschiede in einer Mannschaft.
Ähm, Du hast es ja gerade gesagt, dass wir, also wir brauchen nicht darüber zu streiten oder darüber zu reden, dass ein professionelles Verhalten 24 Stunden, wenn man so will, notwendig ist. Also wenn ich nicht schlafe, wenn ich nicht genug trinke, wenn ich mich schlecht ernähre, dann kann mein System natürlich auch nicht regenerieren. Dann kann ich trainieren, so viel ich will, und kann ich auch meinetwegen individuelle Übungen machen, so viel wie ich will. Dieses professionelle Verhalten muss da sein. Aber du hast auch davon gesprochen. Das habe ich im Übrigen vor 25 Jahren schon angemahnt und da bin ich noch ausgelacht worden. Als in allen anderen Sportarten, die schon in den Mond umkreisen, da sind wir noch zum Baggersee gefahren im Fußball, ehrlich gesagt. Aber du hast auch gesagt, und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man gerade bei der Belastungssteuerung, bei der Periodisierung auch eine gewisse Individualisierung an den Tag legen muss, weil nicht jeder gleich ist. Das ist natürlich ein Problem, weil du als Trainer natürlich die Leute nicht, wir machen es zumindest nicht, in anderen Ländern ist es vielleicht anders, ein 8-Stunden-Tag, aber wir treffen uns oft nur einmal zum Training, und wenn du da individualisierst, dann kannst du keine mannschaftstaktischen Geschichten mehr machen. Also wie oft willst du es machen? Ein-, zweimal die Woche? Trainer möchten natürlich auch gerne im Mannschaftsverbund trainieren, und dann ist es immer schwer, das zu entsprechend zu individualisieren. Siehst du das nicht auch so?
Ich sehe das auch so, aber ich unterscheide so ein bisschen das, was du sagst, die fußballspezifischen Einheiten wie Taktik, Spielvorbereitung und so, was so auf Trainerseite ist. Mit der Individualisierung ist vor allem auch gemeint, welches Anforderungsprofil einmal die Position von Sportlern mit sich bringt und welche Geschichte der Sportler mit sich bringt. Die Vereinstrainer haben natürlich eine Riesenschwierigkeit, wenn sie da den 19-jährigen jungfräulichen Sportler haben, der noch nicht verletzt war, und dann vielleicht den 29-jährigen, der schon zwei Kreuzbandrisse hat. Und das meine ich mit Individualisierung. Wenn alle das Gleiche machen, machen de facto nicht alle das Gleiche. Für den einen ist das nur Unter, für den anderen eine Überbelastung. Und das nur aus rein medizinathletischer Sicht. Nicht so sehr aus vielleicht Trainersicht mit Fußballtaktik und so. Klar, diese Sachen müssen natürlich sein. Aber da haben wir den Vorteil in den U-Mannschaften, die sind hier alle gleich alt. Die haben alle die gleichen Kilometeranzahl hinter sich. Die sind hier alle 20 Jahre um und bei. Während in den Vereinen eine Streuung dort ist, das ist ja Wahnsinn. Und die wirft man alle in ein Boot und jeder trainiert dann das Gleiche. Das kann einfach nicht passen. Und deshalb machen wir medizinathletisch, das wird auch empfohlen, immer so eine Priorisierung von Spielern. Man muss die Geschichte wissen und entsprechend dann auch behandeln oder präventiv tätig sein. Also Fußball ist aus medizinischer Sicht ein Individualsport.
Ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, das klang jetzt gerade so ein bisschen an, dass im Fußball vielleicht der ein oder andere noch immer nicht so, sagen wir mal, 100% professionell lebt. Ich habe ehrlich gesagt schon den Eindruck, dass sich das deutlich verändert hat in den letzten 10, 15 Jahren, sagen wir mal. Was mich jetzt interessieren würde, Sie haben ja die EU-Mannschaften, wie gesagt, die sind dann alle mehr oder minder gleich alt. Wenn man das jetzt in den letzten Jahren vergleicht, die Jahrgänge, hat sich da jetzt zum Beispiel auch in körperlicher Hinsicht irgendwas verändert oder ist das immer noch so ein gleichbleibendes Niveau?
Also ich muss sagen, wenn ich die Spieler hier sehe, mit 18, 90, 20 Jahren, auf welchem Niveau diese Spieler spielen in allen Bereichen, wie sie auch physisch sich präsentieren, dann muss man schon sagen, hat sich hier schon in den letzten Jahren ordentlich was getan. Allerdings haben wir in den U-Mannschaften ja auch die Elite, das darf man nicht vergessen, ne? Das sind dann ja heute auch die 20 besten Fußballer, und was ist mit den anderen 400, ne? Also deswegen ist das manchmal ein bisschen verzerrt. Unprofessionell verhalten kann man sich auch unbewusst. Wissenslücken, Ernährung und so weiter, ne? Das muss jetzt nicht immer, also ich glaube schon, dass eine hohe Professionalisierung stattgefunden hat. Das muss man sagen.
Du hattest das vorhin mal angedeutet und wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen. Wir haben jetzt von physischen Voraussetzungen gesprochen, von kognitiven Anforderungen, was man alles verstehen muss und leisten muss. Und auch die Erholung, das ist ja eine physische Voraussetzung, ob mein System gut ist, aber ob es sich auch erholen kann durch die Anzahl der Spiele. Welche Rolle spielen denn mentale Faktoren? wie wohl ich mich fühle. Und du hast eben von Kommunikation gesprochen. Kommunikation ist ja nicht nur, dass ich jemandem was mitteile, so wie ihr jetzt untereinander in der Ärzteschaft euch austauscht, damit ihr wisst, kognitiv wisst, was los ist, sondern Kommunikation ist ja auch das Mittel, um mentale Dinge zu transportieren. Wie siehst du das? Welche Bedeutung hat für diesen Problemkreis haben mentale Faktoren?
Also einmal, da gibt es ja große Untersuchungen auch in Bezug auf Verletzungsrisiko und auch Leistungsfähigkeit. Dieses sogenannte Wellbeing der Spieler. Fühlen sie sich wohl an ihrem Arbeitsplatz? Werden sie gesehen? Wird mit ihnen geredet? Fühlen sie sich wertgeschätzt? Wie wird kommuniziert? Ist nichts anderes als in einem normalen Betrieb. Das heißt, hier gibt es, man wundert sich ja manchmal, dem einen Verein nur verletzt, in dem anderen nicht, obwohl vielleicht medizinisch irgendwas gleich ist, aber die Leute fühlen sich dort wohler. Das heißt, ich glaube, dieser Aspekt, dass ein Spieler sich wohlfühlt, vielleicht hat man im Moment diesen Bayern-München-Effekt mit diesen 5 Titeln, dass man sagt, das ist eine Einheit, jeder fühlt sich wohl, jeder fühlt sich wertgeschätzt, spielt eine große Rolle. Also es sind nicht immer nur die Muskeln und so weiter, sondern auch die Arbeitszufriedenheit. Und das haben Studien auch gezeigt. Insbesondere, wenn Vereine Konstanz haben im medizinischen Personal, im athletischen Personal und auch im Trainerbereich, dann steigt das Verletzungsrisiko deutlich. Das sind FIFA-Studien von Extrant, der gezeigt hat, je konstanter ein Verein arbeiten kann über Jahre, desto geringer ist das Verletzungsrisiko. Und wenn man konstant arbeiten kann, heißt das ja auch, dass dort eine Arbeitsplatzzufriedenheit ist. Wir müssen ja mal sehen, dass Vereine auch mal in der neuen Saison 8 bis 10 neue Spieler haben. Das ist wie eine neue Mannschaft. Oder die Halbwertszeit eines Trainers ist im Moment, was habe ich gelesen, 16 Monate in der Bundesliga. Halbwertszeiten von allen, die mit den Spielern zu tun hat. Also das ist ja ein bunter Haufen alles und wenig Konstanz. Und das spielt schon mal, man kann sich mal vorstellen, wenn man das in Betrieb hätte, immer neue Leute, immer neue Gesichter, immer neue Vorgesetzte. Das spielt auch eine Rolle über die Thematik, über die wir gerade sprechen. Und das ist in diesen FIFA-Studien interessanterweise auch rausgekommen.
Also es ist ja schon, wie du es schon sagtest, die Mannschaft verändert sich ja eigentlich von Jahr zu Jahr. Wenn sich dann auch noch das Führungspersonal verändert, der Trainer sich verändert, das Trainerteam sich verändert, wo ich ein Vertrauen aufgebaut habe, oder die medizinische Seite sich verändert, dann habe ich doch ein System, was gar nicht mehr funktionieren kann. Und was, bis ich mich dann wieder aneinander gewöhnt habe, ist die halbe Saison vorbei, dann kann ich schon auf dem Abstiegsplatz stehen.
Ja, genau. Und das ist ja, das ist auch mit ein Grund von vielen, warum wir dann häufig solche Situationen haben, dass man sich nicht untereinander kennt. Ich habe das als Arzt auch einfach, wenn ich einen Jugendspieler betreue über 3 bis 5 Jahre. Ich kenne wieder, ich weiß, wie der tickt. Ich weiß, welche Probleme der hat. Ich habe Gespräche mit dem, ich auch vielleicht im biopsychosozialen Umfeld. Und das fällt natürlich in dieser Sportart extrem weg. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass jedes Mal für Sportler neue Belastungen kommen. Ein anderer Athletiktrainer, der andere Belastungsformen hat, ein neuer Trainer, der andere Ideen hat. Also auch Trainer wechseln, jetzt sind wir bei der anderen großen Ebene Trainer, also der Trainer und auch häufige Trainerwechsel spielen eine ganz große Rolle im Fußball. Das muss man einfach mal sagen.
Aber nicht nur, weil sie anders trainieren. Also ein Athletiktrainer trainiert anders. Der Trainer trainiert anders. Es ist doch, ich habe immer gesagt, wenn Trainer scheitern, dann scheitern sie nicht an ihrem Wissen über Fußball, sondern an ihrer Art und Weise, mit Menschen umzugehen, oder?
Absolut. Das muss man einfach mal sagen. Also wenn man dort jetzt nicht in der Materie ist als Trainer und sich mit den Menschen beschäftigt, mit denen man zu tun hat, in allen Arbeitsbereichen, die kompliziert worden, dann hat man immer Probleme im Gesamtteam. Und dann fängt ja immer langsam an, dann hat man mal 1, 2 Verletzte und dann gibt es eine Verletzungsdynamik, dann ist der Erfolg nicht da. Also das ist ja auch ein Risikofaktor. Wenn ein Spieler sich verletzt, verdoppelt sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mitspieler sich verletzt. Dann kommen neue Spieler rein, die Belastung nicht so gewohnt sind. Das hat alles so einen Dominoeffekt. Deswegen ist das natürlich auch ein fragiles System. Und umso mehr ist es diese Detailarbeit wichtig, die nicht nur mit Fußballtaktik und mit und so weiter zu tun hat. Ich glaube, da sind ja viele auf einem Stand.
Darf ich da nochmal nachfragen? Das habe ich gestern schon kurz mit Ewald besprochen. Das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Also wenn sich ein Spieler verletzt, dann verdoppelt sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler sich verletzt, der reinkommt?
Nee, das bezieht sich nicht auf unbedingt den, der reinkommt, das kann aber. Das heißt, man hat ja eine Verfügbarkeit von Spielern, was weiß ich, von 20 Leuten oder 18 Leuten, keine Ahnung. Und wenn da ein, zwei Verletzte sind, dann müssen auch mal vielleicht andere in den Wettkampf rein, obwohl sie vor 3 Monaten keinen Wettkampf gemacht haben. Dann kommt vielleicht ein Jugendspieler rein, der diese Belastung nicht gewohnt ist im Training. Also das hat eher so in der Gesamtgemengelage Faktoren, die dort eine Rolle spielen. Deswegen sieht man das ja häufig in Vereinen, dass dann 6, 7, 8 Verletzte auf einmal sind, diese Verletzungscluster, die dann vorkommen. Also ein Risikofaktor, sich zu verletzen, ist, dass man verletzte Spieler in der Mannschaft hat. Was andere dann auch mehr leisten müssen, weniger Pausen haben, weniger regenerieren können, den kann man nicht mehr rausnehmen, weil man dann nur noch 15 Leute hat. Das spielt dann natürlich auch eine Rolle.
Natürlich ist, vielleicht kann man es auch so sagen, ich meine, du hast jetzt gesagt, Verletzungen ziehen Verletzungen nach sich. Das ist ja eine Interpretation. Also es könnte ja auch sein, wenn sich irgendwo jemand verletzt, gibt es ja auch Gründe dafür. Es gibt Gründe, vielleicht auch im Training, vielleicht auch in der Behandlung der Spieler. So, und wenn das für diesen einen Spieler gilt, dann gilt es vielleicht auch für andere Spieler. Und dann kommt das, die Gründe, die du gerade gesagt hast, vielleicht noch dazu. Also ich sag mal, Verletzungen kommen ja auch aus dem System selber. Und dann ist es wahrscheinlich, dass sich andere auch verletzen. Das muss ja kein Zufall sein, dass gerade der sich jetzt verletzt hat.
Nee, genau.
Genau, und die anderen Aspekte, die du gerade genannt hast, kommen ja noch dazu. Weniger Spieler, andere kommen rein, haben vielleicht nicht die Basis und so weiter. Aber das sind super interessante Ergebnisse, die halt zeigen, ja, was kann eigentlich alles schiefgehen und was kann alles passieren, wenn ich nicht gut arbeite oder wenn vielleicht auch die Belastung zu hoch ist.
Genau, und das zeigt ja auch so deutlich, wie so ein System zusammenarbeiten muss, in allen Bereichen. Vom Vertrauen bis zu fußballspezifischen Wissen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Belastung, Eva, die du erwähnt hast, das ist natürlich die eine Sache. Wenn man aber die Nettospielzeit sieht von einem Fußballspiel, wo der Ball und Spieler aktiv sind, sind das ja je nach Untersuchung 55 bis 60 Minuten. Also das reduziert sich ja, das sind ja nicht 90 Minuten Fußball, sondern nehmen wir mal diese 60 Minuten. Und die Nettospielzeit eines einzelnen Spielers, die ist ja manchmal 20 bis 25 Minuten. Also das muss man immer dann auch relativieren, dass die Belastung ein Problem ist, ein großes Problem. Aber viele kommen da ja mit zurecht. Das sieht man innerhalb einer Mannschaft. Es gibt welche, die verletzen sich nie und andere verletzen sich. Aber ein zweiter Punkt ist natürlich auch die Regenerationsfähigkeit, die unterschiedlich ist. Und je besser einer trainiert ist, je weniger Verletzungen in der Vorgeschichte, desto besser regenerationsfähig ist er. Das ist ja zum Beispiel bei Tennisspielern der Fall oder bei anderen Sportarten.
Ich meine, das hört sich jetzt hart an, aber müsste ich dann als Vereinsverantwortlicher, als Trainer bei Neuzugängen, wenn ich genau angucken, okay, wie oft war der eigentlich in den letzten 5 Jahren verletzt? Also ich meine, das wird man natürlich tun, aber kann das nicht sogar auch dann ein Auswahlkriterium sein oder muss es das nicht sogar sein?
Ja, aber definitiv muss es das sein, definitiv. Ich meine, da leidet ja die gesamte zweite Liga drunter, dass natürlich dann dort auf diesem Niveau die Verletzungsraten ein bisschen höher sind und die Spieler dann nicht mehr an ihre Leistungsoptimierung kommen. Aber dann natürlich ist das A und O, dass ich gucke, welche belastbaren Spieler hole ich in mein System? Das ist ein ganz, ganz ein entscheidender Punkt. Auch hier wieder eine große Kommunikation notwendig.
Ich würde gerne noch mal auf die aktuelle Situation kommen. Deswegen sind wir ja letztendlich auch drauf gekommen, mit Ihnen zu reden. Ich weiß, dass wir jetzt hier keine Lösung finden werden. Das ist auch klar. Aber wie können die Spieler aus diesem Teufelskreis rauskommen? Also keine Ahnung, die Spieler, die die Nationalmannschaft spielen, die Champions League spielen, die in England meinetwegen auch noch Liga Cup spielen, die FA Cup spielen. Was wäre da ein Lösungsvorschlag, Ansatz? Muss man sagen, es gibt ein Stoppschild für irgendwelche Wettbewerbe oder was kann es sein? Irgendwelche Wettbewerbe, keine Ahnung, du darfst nicht im Liga Cup spielen oder was weiß ich. Also.
Definitiv. Also einmal, es gibt ja verschiedene Lösungen, die man dort haben kann. Entweder erweitert man den Kader, den man hat, mit gleichwertigen Athleten auf der Position. Das haben ja die Top-Vereine, so wie Bayern, die ja trotz allem, auch wenn das jetzt die letzten Wochen und Monate gut lief, auch natürlich aufgrund der Belastung hohe Verletzungen haben. Entweder erhöht man den Kader Und man hat den Luxus, dass man wirklich auch gucken kann, wen kann ich wo wann einsetzen, in welchem Spiel, welcher Trainingseinheit. Also das ist natürlich eine Möglichkeit. Und das Zweite, was man natürlich hat, und das ist eher ein langsamer Prozess, dass man über das, was wir alles geredet haben, versucht, in den Verein umzusetzen. Das sind die einzigen Lösungen. Oder man sagt drittens, nee, das ist das Geschäft. Leistungssport ist ungesund, das sind die Gladiatoren, die wissen Bescheid über Risiken und Nebenwirkungen, die gehen schlechter raus als rein. Das ist Berufsrisiko, das gibt es auch in anderen Berufen. Das akzeptieren wir, das müssen die einfach wissen. Das kann man auch sagen. Also
wir haben ja jetzt einen konkreten Anlass, vielleicht können wir darüber nochmal kurz reden. Ich denke, wir werden jetzt hier nicht die Anzahl der Wettbewerbe reduzieren, auch wenn es sicherlich eine Möglichkeit wäre, weil ich glaube einfach, dass wenn ich jetzt nur Bayern München sehe, die sensationell am Ende gespielt haben, sie waren die beste Mannschaft in Europa jetzt in der abgelaufenen Saison, sie gewinnen die Champions League, dann können sie 14 Tage irgendwo die Füße hochlegen und dann müssen sie wieder jede Woche und jedes Wochenende und teilweise sogar in der Mitte der Woche, wie zum Beispiel jetzt in Budapest noch gegen Sevilla, immer da stehen oder Pokal ist ja noch verschoben bei ihnen. So, das heißt, ich kann das ja gar nicht mehr genießen. Wofür mache ich das denn überhaupt? Jemand, der ein Maler, der ein Bild gemalt hat, der kann sich das permanent angucken und verkaufen oder ich weiß nicht was oder ein Bildhauer oder irgendwas, was man ein Buch geschrieben hat. Ich weiß nicht. Du machst ein Spiel, 14 Tage später interessiert das kein Mensch mehr, sondern dann wirst du daran gemessen, dass du das gewonnen hast oder dass du einen Wettbewerb gemacht hast. Also ich glaube, dass diese mentale Seite eine riesengroße Rolle spielt und ich weiß nicht, ob die das geregelt kriegen. Der Anlass war, dass wir jetzt gesehen haben, Bayern München, klar, die haben natürlich in Budapest gespielt und spielen 3 Tage später in Hoffenheim. Das war das schlechteste Spiel von Bayern, was ich seit Jahren gesehen habe. Thomas Müller steht alleine vom Torwart mit dem wunderbaren Lupfer von Boateng und schießt den zur Eckfahne. So wie in der Phase, wo er komplett überspielt war. Obwohl er für mich einer der besten Spieler in Europa war im letzten Jahr. So, die waren einfach chancenlos. Die anderen waren frischer, die waren gedanklich klar. Bayern München war chancenlos. Jetzt sehen wir Liverpool. Liverpool gewinnt davor die Champions League, letztes Jahr die Meisterschaft. Mit einer Leistung, die extraterrestrisch war. Jetzt fahren sie nach mit der gleichen Truppe fast.
Nach
Birmingham. Wir spielen gegen Aston Villa, verlieren 7-2. Ich habe das Spiel gesehen. Die waren alle 5 Meter weg von ihren Gegenspielern. 3 Tore durch abgefälschte Schüsse. Weil die, ich meine, wenn du nicht daneben stehst, dann wirst du halt angeschossen. Und dann so, der Torwart hat auch einen Riesenbock gemacht. Der war, ihr Weltklasse-Torwart war nicht da. Und Gomez, das ist ein anderer Innenverteidiger, der hat auch zwei Riesenböcke geschossen. Und dann haben wir mal, Michael hat sich die Mühe gemacht, jetzt erstmal angeguckt. Ne? Also bei Opta die Laufleistungen, wenn du siehst, wir haben jetzt auch bei St. Pauli gegen Heidenheim, das waren Spiele, haben beide Mannschaften 124, 125 Kilometer gelaufen. Wir haben jetzt geguckt bei Opta, da war es so, auch Frankfurt-Hoffenheim, das waren 120 zu 119 Kilometer. Chelsea gegen Liverpool 104 zu 108. Leicester-West Ham 111, 111. Southampton-West Bromwich 105, 105. Aston Villa Liverpool 112, 110. Das heißt, die laufen mindestens 10 Kilometer weniger, wenn nicht sogar 15 Kilometer weniger als wir. Und noch schlimmer wird es bei der Anzahl der Sprints, ne, Michael. Wenn er hat es vorgetragen, bei Frankfurt Hoffenheim waren es 248 zu 229 ab einer gewissen Geschwindigkeit. Und in der Premier League, also die Spiele, die wir da jetzt kurz mal angeguckt haben, 116 zu 123, 120 zu 120, also über 25 Kilometer pro Stunde. Ich meine, das ist ja ein signifikanter Unterschied, dass wir offensichtlich hier mehr rennen, mehr sprinten, aber deswegen auch nicht unbedingt besser spielen.
Absolut, ja.
Wie erklärst du dir das?
Ja, ich finde diese Zahlen sehr beeindruckend, muss ich sagen. Da das die gleichen Sportler sind und die gleiche Sportart und nur wenig Zeit dazwischen ist. So, ne? Also ich habe letzt gelesen, dass Aubameyang, der ja Spitzengeschwindigkeiten hat von 35 km/h, der hat bei 33 Ligaspielen hat er 1162 Sprints gemacht. Eine Zahl habe ich mir mal aufgeschrieben hier. Das ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, das ist Das kann man natürlich auf psychologischer Ebene erklären, auf kognitiver Ebene oder physischer. Ich glaube aber, das ist, was du sagst, Ewald. Es ist ja Wahnsinn, welche Highlights so ein Fußballer heute hat, wenn man bedenkt, da holst du 5 Titel in einem Jahr. Das ist schon eine mentale Herausforderung. Vielleicht spielen die auch deshalb in diesem Verein. Eine mentale Herausforderung, auch damit glücklich und zufrieden zu sein und auch, wie du sagst, das gar nicht so als genießen zu können in der Form. Ich glaube, dieser Absturz, das ist ja wie so ein Lockdown quasi auf dem Spielfeld, da wird deutlich weniger, das ist auch sicherlich kognitiv begründet. Also bin ich mir ziemlich sicher. Also das sind unglaubliche Zahlen, weil das ist ja eine Diskrepanz zu dem, was vorher ist auf diesem Level. Das ist schon Wahnsinn. Das erlebt man in anderen Sportarten nicht. Also ich habe noch nie einen Federer gesehen, der es 50% nur gibt oder nicht maximal. Das kann man in diesen Sportarten gar nicht. Ne?
Also Moment, ich weiß jetzt nicht, wie es vorher war. Also, das ist ja jetzt ein Michael, du hast es angeguckt. Sag mal eben.
Ich war auch sehr überrascht. Ich habe mir es heute angeguckt, auch im Vorfeld unseres Gespräches bin ich halt darüber gestolpert, weil ich habe am Sonntag Arsenal kommentiert, ja, und habe mir da die Werte angeguckt und die waren unglaublich schlecht im Vergleich zur letzten Saison und unglaublich schlecht im Vergleich zur Bundesliga, ja, wo wir ja immer so die Premier League glorifizieren aus Deutschland und Tempo und da geht's ab und die geben immer alles, das sind ja so die Schlagwörter. Und wenn man dann mal ein bisschen genauer hinguckt, ist es zumindest für diese Saison so, dass die Werte deutlich schlechter sind in der Premier League. Und mir ist es halt aufgefallen, Beispiel Arsenal, da können wir mal Bernd Leno nehmen. Also die haben am Sonntag jetzt das Heimspiel gehabt zu Hause, hatten davor am Montag in Liverpool Liga gespielt, haben am Donnerstag in Liverpool Liga Cup gespielt, haben am Sonntag dann Premier League gespielt. Und da hast du einfach gemerkt, die waren komplett kaputt. Die waren komplett müde, auch wenn da 4 neue Leute drin waren. Da ging im Grunde gar nichts. Die haben sich da irgendwie durchgemogelt. So, und dann geht's ja weiter für den Leno. Der steigt dann am Montag ins Flugzeug. Der spielt heute Abend Nationalmannschaft. Dann fliegt er mit der Nationalmannschaft in die Ukraine. Dann spielen sie in Köln am 13. Und dann soll er am 17. Oktober bei Man City wieder Leistung bringen für Arsenal. Also mir kommt so vor, als ob die alle nur noch in einem einzigen Rauschzustand sind. Und die Frage ist, wann klappt wer zusammen? Anders, finde ich, kann man das kaum noch erklären. Jeder, der mal hier 1, 2, 3 Reisen macht irgendwie in 4 Wochen, weiß, wie das schlaucht. Die Jungs sind eigentlich nur noch unterwegs.
Absolut. Absolut. Also da kommt eine gewisse zentrale Ermüdung dann dazu. Das weiß man ja auch, dass das eine große Rolle spielt nach so vielen Highlights, dass man auch unbewusst gar nicht mehr die Leistung bringen kann, auch wenn man sie möchte. Ne? Also und das Ganze nebenbei mit Reisestrapazen und. Also es ist schon plausibel, warum dann, sage ich mal, mehr Verletzungen auftreten, aber auch plausibel, warum vielleicht auch Leistungen nicht mehr gebracht werden können für gewisse Bereiche. Das ist ja ein weiterer wichtiger Punkt, ja.
Ich muss ja auch mal Freude haben. Also Fußball ist ja nach wie vor, natürlich sagen wir immer, es ist auch harte Arbeit. Natürlich, alles ist harte Arbeit. Aber Fußball, da muss ich frei im Kopf sein, da muss ich Spaß zu haben. Es ist auch noch ein Spiel, auch wenn es für Männer dann ist. Aber du musst Freude und Spaß daran haben. Wie kann ich denn daran Spaß haben, wenn ich nur durch die Gegend titsche, kaum noch meine Familie sehe? Und ich habe noch ich glaube, dass die Premier League, dass da noch was dazukommt durch diese unglaubliche Anzahl von Spielen. Die Spieler haben schon mal 5 Spiele mehr als wir oder 4. 38 Spiele in der zweiten Liga, die hören ja gar nicht mehr auf. Das ist ja schon, was sind das?
46 Spiele in der Saison.
46 Pflichtspiele. Dann kommen mindestens 2 Pokalwettbewerbe für die Spitzenteams, ja. Dann und so weiter. Brauchen wir gar nicht Europapokal, Länderspiele und so weiter. So, diese Kilometerleistung könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass sie ihr Spiel rationalisiert haben. Ich meine, ich habe ja immer gesagt, Mourinho hat so ein bisschen damit angefangen irgendwann mal, aber unter Umständen kannst du in der Premier League gar nicht anders, als dich irgendwann mal hinten reinstellen. Ich sehe so viele Spiele. Manchmal geht die Post ab, aber in anderen Spielen, dann siehst du, wenn Liverpool sich die verlieren irgendwann mal gegen jemanden, haben 80% Ballbesitz und brechen sich einen Finger in der Nase ab. Die anderen spielen zwar mal da vorne, hauen ja einen rein und dann stellen sie sich wieder hinten rein. Dass du dann nur 100 Kilometer läufst, wenn überhaupt, das ist natürlich klar. Und auch die Anzahl der Sprints. Wo willst du denn hinsprinten, wenn kein Raum da ist? Ja? Das ist vielleicht auch nochmal eine Erklärung dafür, warum es da so Unterschiede gibt, weil es ja gar nicht geht. Es geht ja gar nicht. Du kannst ja nicht wie Leipzig jetzt immer Vorchecking spielen, meinetwegen, wenn du alle drei Tage. Also es ist, für mich ist das too much.
Die Frage ist, wieder die Frage. Es wird ja eigentlich sogar noch schlimmer, ne? Wenn wir uns das genau angucken. Es geht jetzt bis Weihnachten durch, dann ist eine Woche Pause und dann geht's am 2. Januar weiter. Also, es wird ja alles nicht einfacher. Also wie bereitet ihr euch darauf vor? Was gebt ihr den Spielern und Trainern mit an die Hand hinblicklich der Entwicklung?
Also das kann man auf den Punkt einfach ganz klar sagen. Da braucht man auch nicht um heißen Brei. Das ist einfach too much, das ist zu viel. Das heißt, alles, was gemacht wird, ist ein Kompromiss. Ah. Ist ein Kompromiss und reduziert nur Wahrscheinlichkeiten, Verletzungen zu vermeiden oder Leistung zu optimieren. Und auch hier komme ich wieder auf den Punkt zurück, dass innerhalb des gesamten Staffs des Teams genau über diese Thematik auch kommuniziert werden muss, mit Spielern gesprochen werden muss, die Eigenverantwortung der Spieler. Das gehört in diesen Gesamtpott mit rein. Es gibt keine goldene Lösung dafür oder einen goldenen Standard dafür. Das ist wirklich harte kommunikative Arbeit, auch auf Beziehungsebene, dieses alles zu thematisieren. Also hier wird keiner irgendeine Patentlösung bieten können dafür. Das System ist komplett ausgereizt oder schon drüber. Also das muss man sagen. Fußball, Sport in dieser Form, wie es stattfindet, ist ungesund. Also das ist das, was ich schon sagte, die werden ihre Beschwerden bekommen, auch früher oder später. Es geht ja nicht nur darum, was ist in der Karriere mit den Menschen, sondern wie sieht das aus mit 40? Weil die zum Beispiel diese Generation Ewald, da gab es die ersten Studien, dass 50% dieser ehemaligen Fußballer mit Mitte 40 schon ein oder zwei Gelenkprothesen bekommen haben. Also es ist ja das eine, was wird aus diesen Menschen nach dieser Karriere, bleiben wir jetzt nur im medizinischen Aspekt. Wenn ich dann so mal auch Artikel lese, ein Schweinsteiger war während seiner Karriere 4 Jahre verletzt von den 12 Jahren. Und einige befinden sich, Kollegen auch immer sagen, in der Sportphysio, in der Reha, 3 bis 5 Jahre in der Rehabilitation, so einer wie Sammer oder Matthäus. Also wenn man das mal jetzt wirklich mal verfolgt in der Karriere und was ist vor allen Dingen danach? Ich kenne das von meinen Handballspielern damals, da war ja auch noch eine andere Betreuung. Die kommen teilweise mit 50 die Treppen nicht mehr hoch und haben Schmerzen in Hüften, im Rücken und so weiter. Also der Preis ist ja nicht nur während der Karriere relativ hoch oder kann hoch sein, brauchen natürlich ein bisschen Glück, aber auch danach die Jahre. Und das muss man ja in der Sportmedizin auch bedenken, was mit diesen Sportlern passiert, finde ich.
Absolut. Wobei man sagen muss, damals wurde Cortison in die Gelenke gespritzt, aber nicht so, wie das heutzutage passiert, sondern da wurde einfach alles ruhig gestellt und anschließend hast du da 1000 Gelenkmäuse gehabt und also das hat sich schon verbessert, aber du hast völlig recht, dieses Problem geht auch über die aktive Zeit hinaus. Aber eine Frage habe ich noch, Hauke, dann müssen wir Schluss machen, sonst hört uns keiner mehr zu. Was wundert dich das, dass wir im Fußball diese Entwicklung sehen, wenn wir uns vor Augen führen, dass Fußball doch ein Teil unseres Gesellschaftssystems ist, ein Teil unseres Wirtschaftssystems? Ich meine, wir reden jetzt von Folgen, von Verletzungsfolgen, von mentalen Folgen, von Drucksituationen, auch von langfristigen Folgen meinetwegen. Aber ich meine, was passiert denn mit dem Rest der Menschheit, die jeden Tag um ihr Überleben kämpfen muss, indem sie in diesem Wirtschaftssystem sich verdingen muss? Und was macht unser Wirtschaftssystem? Also wir gehen doch überall an die Grenze. Wir gehen überall an die Grenze. Und da geht es nicht nur darum, dass ein Spieler sich verletzt, sondern da geht es darum, dass 70% unserer Arten sterben. Da geht es darum, dass ganze Landstriche unbewohnbar werden. Da geht es darum, dass dass Millionen Tonnen Plastik im Weltmeer schwimmen. Und. Da geht es uns allen an den Kragen. Also nochmal die Frage, eine rhetorische Frage, das verstehst du, und wundert es dich, dass es im Fußball so ist, dass die Entwicklung so ist?
Nee, genau, also definitiv nicht. Ne? Also da wir haben ja, wie du schon sagst, diesen Turbokapitalismus, wo wir in allen Bereichen etwas dermaßen ausgereizt haben, dass man wirklich sagen muss, hier sind Grenzen bei Weitem schon überschritten. Ne? Definitiv.
Ich würde sagen, wir verfolgen das Ganze jetzt mal die nächsten Monate und sollten uns vielleicht Anfang des Jahres nochmal zusammen telefonieren, weil ich glaube, es ist wirklich spannend zu gucken, was passiert jetzt eigentlich. Keiner weiß es so genau. Ich glaube, gerade in den Vereinen müssen sich die sportlich Verantwortlichen darauf einstellen, dass sie vielleicht auch mal ihrer Nummer 16 bis 30 im Kader vertrauen. Ich glaube, das ist eins der größten Probleme. Sonst werden wir uns, glaube ich, über sehr viele Verletzungen nächstes Jahr unterhalten müssen. In der Hoffnung, dass das vielleicht anders kommt.
Wir werden das Problem individualisieren und geben dir die Verantwortung, Hauke. Im halben Jahr rufen wir dich an und gucken uns das an. Was hast du erreicht, dass die Belastung runtergefahren wird und dass es nicht nur darum geht, so viel Spiel und so viel Geld wie möglich zu generieren? Da bin ich mal gespannt, ob du das hinkriegst.
Dann würde ich jetzt mal sagen, genau so ist das. Dann würde ich gerne mal kurz wissen, wie reist ihr nach Moldau? Geht das rucki zucki hin und zurück oder?
Mit dem Elektrobus, mein Gott.
Ja, es wird gechartert, wir sind 30 Stunden da quasi, länger nicht. Das ist ja auch ein Risikogebiet, das ist ja auch überall in den Zeitungen. Und deswegen muss man natürlich hier auch mit diesen ganzen Auflagen, und das wird ja auch gemacht, sich entsprechend dran halten und das Risiko da so ein bisschen zu minimieren.
Dann wünschen wir eine gute Reise, viel Erfolg. Danke für die Zeit heute und es war sehr aufschlussreich und ich bin gespannt auf unser nächstes Gespräch. Bis dahin.
Hauke, alles Gute, danke für das Gespräch und viel Erfolg.
Gute Zeit. Bis dahin.
Danke auch.
Bis bald.
Ciao.
Okay, dann würde ich sagen, mal ein anderer Ansatz heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und habt ein bisschen was erfahren und es hat ein bisschen auch unterhalten. Ich denke schon. Wünsche eine schöne Zeit, eine schöne Woche mit all den Spielen, die wieder auf uns warten, mit der Nationalmannschaft unter anderem. Und Ewald ist wie immer aufmerksam von der ersten bis zur letzten Sekunde dabei, oder?
Und ich bin mal gespannt, ob die mich unterhalten da. Also das kann ja nicht sein, wenn ich mich da hinsetze und sehe ein Länderspiel und die spielen irgendeinen Müll zusammen. Da werde ich natürlich sauer. Ne? Das ist ja klar.
Alles klar. Bis nächste Woche. Okay. Ciao.
Tschüss. Alles Gute. Ciao.